Hallo und willkommen zum Garmondo Cast. Mit mir heute dabei der Jan und der Marco. Wir reden heute wieder mal über Spiele bei unserer 101. Folge. Hallo ihr beiden.
Hi. Hallo. Sehr schön.
Wie habt ihr so die letzten Wochen verbracht? Das ist jetzt ja doch einige Tage her, seitdem wir unsere Jubiläumsfolge hatten, Ende Dezember. Was habt ihr so die letzten Tage gespielt, die letzten Wochen gespielt?
Ich muss erstmal den Kater loswerden hier von der 100. Folge. Er ist ja schon länger.
Jan, sag du doch mal.
Was habe ich gespielt? Ich hatte jetzt relativ zügig nochmal Bulletstorm durchgespielt. Das ist mir irgendwie unter die Sachen gekommen und das hatte ich dann so innerhalb von 2 Tagen nochmal durchgespielt, weil es ein sehr, sehr gutes und sehr, sehr unterbewertetes Spiel ist.
Ich hab's zu Hause.
Weiß aber nicht, habt ihr das gespielt?
Ich hab's noch nicht gespielt. Es ist sogar noch eingeschweißt.
Ich hab's bei Release für die 360, PC glaube ich, PC oder 360 damals gespielt und mochte es da auch. Hab's auch nochmal auf der PS4 probiert, letztes oder vorletztes Jahr, aber ich glaube, es war ein PS Plus dabei, aber war irgendwie nicht so, hat mir dann irgendwie nicht mehr so zugesagt, war ein bisschen, weiß nicht, so, nicht die Zeit dafür vielleicht gerade bei mir.
Vielleicht, aber ich kann es auf jeden Fall, ich war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr umgehauen, wie sehr es mir in allen Aspekten gefällt. Das war ja damals auch eine der interessanten Aspekte ist ja, das ist ja dieses Spiel mit, keine Ahnung, sehr viel Alpha-Macho-Gehabe und Leuten, die irgendwie Sachen sagen wie Dick-Tits und
ja, deswegen gab es auch
Sachen. Aber trotzdem ist die Story überraschend gut. Die Story ist an und für sich ziemlich unerwartet gut.
Hat es nicht einen relativ miesen Cliffhanger oder erinnere ich mich da falsch?
Ja, das schon. Das ist ein bisschen schade, insbesondere weil, die Leute, zumindest die Publisher, die dahinter hängen, sind jetzt auch nicht super sympathisch mit Gearbox und Epic. Ich wäre froh, wenn es mal irgendwann ein Sequel gibt, aber trotzdem, es spielt sich sehr gut, hat eine überraschend gute Story, hat einen sehr guten Look. Spielt ja auf so einem, spielt zwar für die 360-Ära typisch auf einer postapokalyptischen Welt, aber dafür ist die postapokalyptische Welt quasi so ein Ferienresort-Planet. Was ist wiederum sehr viel farbenfroher macht und es gibt sehr viele interessante Setpieces und dann gibt es natürlich das Core-Gameplay mit den ganzen Trickshots, die bewertet werden und Kombos, die man machen kann und alles sehr, sehr gut, hat mir sehr gut gefallen.
Hast du die Remaster-Version oder die alte Version gespielt?
Ja, ich hatte jetzt diese Remaster-Version gespielt.
Okay.
Ich glaube, für einen PC wird es keinen Unterschied machen bei den Konsolen. Und da glaube ich, die offensichtlichen Besserungen, weil ich glaube, das Original lief mit 30 FPS und das läuft jetzt mit 60 FPS.
Ja, bei den Konsolen ist ja bei der Remaster-Version sind ja die DLCs dabei. Da ist ja Duke Nukem dabei, der ja dann offensichtlich ganz gut in diese Macho-Welt reinpasst.
Ja, das war bei mir nicht bei, aber ich hatte da mal ein Gameplay-Video davon gesehen. Das ist auch nicht sehr gut, was sie da gemacht haben.
Okay.
Also es ist im Prinzip, spielst du das normale Spiel, nur statt, dass der Protagonist was sagt, sagt dann halt Duke Nukem was, aber der sagt dann auch nur irgendwelche Sachen, als ob er selber nicht weiß, dass er in der Story ist und das ist irgendwie seltsam.
Also ist nicht so geil, okay.
Okay. Gut, gut.
Aber also, dafür, ich glaube, was gab es da ansonsten noch an DLCs? Es gibt so Challenge-Maps, wo du quasi so einen reinen Highscore-Modus spielen kannst. Davon gab es, glaube ich, mehr.
Ah ja.
Okay.
Gut, hast du noch was gespielt?
Na, was habe ich noch gespielt? Ich bin gerade am Überlegen. Was habe ich noch gespielt? Irgendwas war da doch noch.
Immer nur Bulletstorm.
Wow, ich bin gerade, ich bin gerade ein bisschen, ich bin gerade ein bisschen hohl.
Ja, du bist.
Inscription hat ja diesen einen Modus, den hatte ich ein bisschen, ein bisschen weiter gespielt. Ach ja, ein interessantes Spiel noch, was jetzt gerade so ein bisschen die Runde macht, was man auch sehr billig für den PC erstehen kann, ist Vampire Survivors.
Okay, das sagt mir gar nichts.
Das ist,
Ist Survivors oder nicht Savior, ne?
Survivors, ja, Survivors. Das ist ein, das gibt's gerade, das ist ein Early Access Spiel, das gibt's bei Steam für 2,39 €.
Oh Gott, das.
Das ist, das ist Castlevania inspiriert. Man rennt quasi als so ein Vampirjäger rum, auf einem sehr großen, quasi unendlich offenen Feld. Und es kommen quasi nach und nach immer mehr Gegner. Und was noch ganz interessant ist, man attackiert nicht selber. Also es gibt keinen Attack-Button, sondern das passiert quasi automatisch mit Cooldown. Und da gibt es auch quasi mehrere Waffen und sowas, die man freischalten kann, die quasi dann gleichzeitig funktionieren. Und die Gegner droppen dann halt so Kristalle, die dann halt als XP dienen, und man levelt dann regelmäßig auf und kann dann quasi hauptsächlich seine Waffen verbessern oder ein paar Bonus-Stats bekommen. Und ja, das ist sehr interessant, weil es ist halt so eine Mischung zwischen. Kennt ihr diesen Spielmodus, diesen Pazifisten-Spielmodus von Geometry Wars?
Nein.
Okay. Das ist ein bisschen ähnlich, weil man muss halt quasi durch diese Horden von gefühlt unendlich vielen Gegnern navigieren und wird dann halt immer stärker, und es passiert dann halt quasi immer mehr auf dem Bildschirm. Man wird halt sehr overpowered, aber dann halt kommen auch immer mehr Gegner. Es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, den Appeal so zu erklären. Man sollte sich mal ein Video oder so angucken.
Ich habe mir gerade, aber es sieht tatsächlich für mich jetzt nicht ganz so ansprechend aus. Also jetzt,
Ich meine, es ist kein sehr, sehr, sehr hübsches Spiel, aber
nee, ich
es
meine jetzt
ist
so
irgendwie sehr cool.
gameplay-technisch. Gameplay-technisch. Also ich meine, optisch ist es halt so, sieht nach SNES, glaube ich, aus. Aber es ist jetzt nicht irgendwie verkehrt. Ich meine jetzt so gameplay-technisch, ich weiß nicht, hat ein bisschen was von Bullet-Hell-Shooter, nur dass man halt nicht schießt, also weil das so
Oh
wahnsinnig
ja, der
viele
Trailer sagt auch quasi be the bullet hell, also weil wenn man
Ja.
ausreichend aufgelevelt ist, man halt wirklich Attacken in alle Richtungen schießt.
Okay.
Naja.
Und keine Ahnung, es ist halt cool, es ist auch so ein nettes Spiel quasi, um nebenbei laufen zu lassen, zum Beispiel um Podcasts zu hören oder solche Sachen.
Oder Podcast
Und keine Ahnung,
aufzunehmen.
ja. Ja, nein, 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 ich spiele es jetzt nicht nebenbei. Ich bin wegen anderen Sachen durcheinander. Aber ja, nee, das ist ein unterhaltsames Spiel. Ich sag mal, für die 2,39 wären es jetzt irgendwie 10 €, würde ich wahrscheinlich anders drüber reden, aber so war es irgendwie eine interessante Überraschung, quasi so die erste Überraschung von, oh, ich wollte sagen, erste Überraschung von 2022, aber es kam noch im Dezember raus. Pech gehabt.
Ah, okay.
Dann, dann,
Ja, aber
dann.
das sind so die Sachen, die ich gespielt habe.
Okay.
Ja,
Und
das ist.
Marco, was hast du so gezockt?
Ja, ich habe eine Menge gezockt. Die Sachen, die ich jetzt gerade aktuell noch spiele, da stelle ich jetzt gerade mal nur zwei Titel vor. Warnung vorher, es wird sehr japanophil. Zum einen Neptunia Virtual Stars, das hatte ich nämlich noch nicht gespielt gehabt. Das ist noch vor, ich habe ja letztes Jahr noch hier Neptunia Cross Shenran Kagura Ninja Wars gespielt und das Neptunia Virtual Stars hatte ich noch nicht gespielt. Das spiele ich jetzt gerade, aber ich bin jetzt kurz vorm Ende. Das ist eine Art Shooter, Third-Person-Shooter, Cross-Hack-and-Slay, Cross ein bisschen Geschicklichkeit, Jump-and-Run, aber auch ein bisschen Rhythmusspiel. Ist so ein bisschen alles von allem. Das ist schwer in Worte zu fassen. Also man steuert für gewöhnlich immer nur eine einzige Figur in der Third Person. Also in den meisten Fällen. Hat natürlich wieder Neptunia-typisch eine Geschichte, die in den typischen Dialog, also im Visual Novel-Stil halt immer erzählt wird. Das ist ja bei allen Neptunia-Titeln quasi gemein. Und diesmal geht's halt in die VTuber-Welt quasi. Da werden die Göttin, also ihr wisst das ja, ne? Das ist ja, die ganzen Spiele sind immer eine Parodie auf irgendwelche anderen Spiele oder und mit irgendeiner, ja, mit einer irgendeinem Kommentar quasi auf irgendwelche gewissen Dinge. Also ist ja schon ein neuer Titel in der Entwicklung, hier Neptunia Sister vs. Sister. Da geht es dann halt um Handhelds, die gegen Smartphones kämpfen. Also ja, aber hier geht es halt um VTuber, was ein bisschen schwieriger zu greifen ist, weil das, glaube ich, im Westen noch gar nicht so bekannt ist. Ich meine, es gibt schon sehr viele auch westliche VTuber.
Na, ich glaube, das unterschätzt du, das ist schon sehr bekannt. Ich meine,
Ja,
mir
gut,
ist es
vielleicht.
bekannt, von daher. Nein.
Ja, okay, das kann natürlich sein. Ich meine, ich stecke jetzt da nicht so ganz drin in
Und
dieser
da gibt es ja
VTuber-Welt.
durchaus Leute, die da auch irgendwie englische Sachen machen.
Ja, ich weiß, dass jetzt, war das jetzt diese Woche oder ist es nächste Woche, weiß ich nicht. Da startet jetzt der erste deutsche VTuber. Und letztes Jahr auf einer Messe, da war halt eine bekannte VTuberin zu Gast auf, also virtuell natürlich, auf der Messe Dokumi. Die Chiara heißt sie, glaube ich. Das ist eine, also von den Englischen, ich glaube von HoloLens ist das. Es gibt ja da große Gruppierungen von VTubern und HoloLens. Ach nee, HoloLens ist, glaube ich, das Japanisch. Ich habe keine Ahnung. Ich bin da jetzt gar nicht so ganz drin. Ich glaube, es gibt noch eine englische Variante von HoloLens und ich glaube, da gehört die zu. Ich bin mir aber da nicht so sicher. Also halt es mir nach. Ich bin in dieser Szene überhaupt nicht drin. Kurz für unsere Zuhörer, die jetzt nicht wissen, wovon ich spreche, was VTuber überhaupt sind. Das sind halt virtuelle Personen, die gesprochen werden von irgendwelchen normalen YouTubern, sag ich mal, die Videos machen, wo sie und auch Livestreams, also hauptsächlich Livestreams, die halt ihre eigenen Bewegungen auf eine virtuelle Figur darstellen. Das kann in 3D, kann aber auch in 2D sein. Also es gibt beides quasi. Ich glaube, 3D ist ein bisschen verbreiteter. Ist ganz putzig. Ist jetzt, ich kann da jetzt nicht ganz so viel mit anfangen tatsächlich, aber naja, gut. Wie dem auch sei, in dem Spiel geht's halt um VTuber. Da sind auch viele von den japanischen VTubern, also von den richtigen VTubern, die sind da als Figuren zu Gast sozusagen. Die muss man dann retten. Die sind da halt als ja, Figuren, die von den Bösen gefangen sind. Und technisch gesehen geht's um ja wieder ja Weltenrettung und soziale Medien so ein bisschen. Man ist auch so zum Beispiel in der Twitter-Welt unterwegs. Das ist dann tatsächlich ein, die ist ziemlich blau, die Welt. Da sind Vögel mit Raketenwerfern, die auf einen schießen. Und dann kämpft man sich halt mit einer einzelnen Figur, die man immer steuert, aber man kann halt durchwechseln von den vier Göttinnen. Die haben alle Knarren, mit denen man ballern kann, unterschiedliche, mal mit so aufladenden Schuss, mal Schnellschuss und keine Ahnung was. Und man kann aber auch das Team wechseln, dann hat man ein VTuber-Team mit immer zwei VTubern, die halt dann wieder andere Waffen haben. Die haben dann mehr Nahkampfwaffen. Also die einen haben dann zum Beispiel Schwert und Bogen oder dann hier auch mal eine Sense. Also es gibt halt da alles Mögliche an Nahkampfwaffen. Also die kämpfen sich alle unterschiedlich, aber die haben auch unterschiedliche Fähigkeiten. Die nur die VTuber kommen können zum Beispiel in der Luft nochmal dashen, was mich wahnsinnig gemacht hat, weil ich kam einfach nicht über die einzelnen Ecken da manchmal. Da bin ich rumgehüpft und also die Steuerungen sind da wahnsinnig überladen, das kann man sich nicht vorstellen, einfach weil es so viele verschiedene Figuren gibt und die auch noch unterschiedliche, wie nennt man das, Hubs, also diese Anzeigen hat. Und die Items, es ist so komplex, so wahnsinnig komplex, die Struktur angeht. Man hat auch noch eine große Hubwelt, wo man rumkommt. Dann gibt's Boss-Battle, dann gibt's MV-Battles. Die MV-Battles, die sind wieder relativ lustig, weil da ist man einfach quasi, das sind halt die Boss-Battles, da ist man halt eine Art Arena. Dann hat man an der Seite irgendwie so eine Tune, die so ein bisschen also die Musik dann anspielt. Dann kann man halt im Kampf dann nochmal in eine andere Welt wechseln, wo man dann ein bisschen stärker ist, wenn man ein bestimmtes Ziel erreicht. Es ist, also ihr hört schon, es ist wahnsinnig komplex und wirr, aber es macht Spaß. Also am Anfang hatte ich viel zu viele Schwierigkeiten, das hat mich schon fast aufgeregt. Also die erste Stunde, die ich gespielt habe, da habe ich echt gedacht, nee, das spielst du nicht durch, da kommst du, da steigst du nicht durch. Inzwischen bin ich drin. Gerade die MV-Battles, die machen wahnsinnig viel Spaß, weil die relativ einfach sind und wenn man halt den Gegner immer, also den Boss immer gut trifft und dann fängt langsam die Musik an und dann geht dieses Rhythmus-Ding los, das gibt einem so ein richtig geiles Feeling irgendwie so ein bisschen. Also ist schon relativ cool gemacht. Vom Design her ist es typisch Anime-Stil, wie man es halt von Neptunia kennt. Allerdings ist das ist der erste Titel, wo die Charakterdesignerin, die Tsunako, nicht mehr dabei ist. Die hat aufgehört, beziehungsweise arbeitet jetzt nur noch als Freelancerin für Compile Heart oder beziehungsweise für Idea Factory, weil sie sich um ihre Familie kümmern wollte. Also irgendjemand ist da krank und deswegen musste sie wegziehen. Und ich muss das irgendwie sagen, also man sieht das so ein bisschen, weil diese neuen Figuren, die dabei sind, die sind so vom Design her schon wieder irgendwie ein bisschen. Man sieht, dass das ein anderer Designer gemacht hat. Das, aber naja, so ist es halt. Muss man halt mitleben. Aber es ist, wenn man über diese wahnsinnig, ich sag mal, das ist schon eine riesige Hürde bei dieser Einstiegshürde, weil die wird halt alles Mögliche erklärt. Es hat ja auch noch Rollenspielelemente. Als ich das gespielt habe, so die erste Stunde, ich bin dann schon in der vierten Welt angekommen und ich habe plötzlich kein Monster mehr platt machen können. Ich hatte in der vorherigen Welt schon wahnsinnige Schwierigkeiten, weil das immer so lange gedauert hat, bis die Gegner mal platt waren. Ich habe nämlich überhaupt keinen Schaden mehr gemacht. Obwohl ich schon da, ich war Level 25 oder Level 30, ich dachte mir, boah, warum komme ich denn gegen die Gegner nicht mehr an? Bis ich dann irgendwann mal gelernt habe, also die Waffen kann man nicht austauschen, man muss halt diese VTuber, die man halt gerettet hat, die kann man sich selbst einsetzen oder also eigentlich nicht sich selbst, sondern eigentlich der Figur. Ich weiß gar nicht, was für eine Interpretation das ist. Man geht in ein Menü, wählt die Figur aus und da hast du 5 Slots frei und da kannst du einen VTuber reinpacken. Und wenn du das machst, dann kriegst du mehr Attack Points und Defense, also das, was du aus den Rollenspielen halt kennt. Und dann erst geht's los. Und dann wurde es auch richtig gut, weil ich plötzlich super stark war, weil ich richtig gute VTuber gefunden hatte. Die sind in der Welt halt so ein bisschen versteckt, die muss man halt retten und das ist. Also ich glaube, das Spiel ist nicht für jedermann, also für eine ganz, ganz kleine Gruppe von Menschen ist das. Also man muss wahrscheinlich, entweder ist man ein riesengroßer VTuber-Fan, weil da sind ja viele VTuber, die man vielleicht sogar kennt. Ich kannte keinen. aber ich musste mich da erstmal durchboxen, bis das überhaupt Spaß gemacht hat. Also das ist, jetzt habe ich so viel über Neptunia erzählt, dabei wollte ich eigentlich über das viel bessere Spiel noch was sagen. Oder habt ihr irgendwelche Fragen zu Neptunia? Wahrscheinlich nicht.
Nein, ich bin hauptsächlich schockiert, dass du dich nicht so sehr in der Welt von VTubern auskennst.
Ja, das ist halt nicht mein Ding. Ich meine, ich fand das ganz lustig. Also stimmt, das muss ich auch erwähnen. Also es gibt ja auch Ladebildschirme da, weil ich spiele das ja auf der PS4. Da gibt's noch Ladezeiten und Neptunia, die Spiele sind ja meistens nicht ganz so gut optimiert, dass da hast du schon ein paar Sekunden Ladezeiten. Und in den Ladezeiten laufen immer Videos und zwar von den VTubern. Das allererste Video, das ich hatte, also das ist ja, das wird zufällig ausgewählt. Also normalerweise sind das immer YouTuber, die sich kurz vorstellen, die sagen, hey, komm doch mal auf meinen Kanal. Dieses, was ich eigentlich normalerweise bei YouTube auch mal so hast, dieses Like and Subscribe, hey, komm mal her. Ich meine, die machen das ganz putzig mit, die haben ja alle verschiedene Identitäten als, keine Ahnung, Ninjas oder es gibt sogar eine Erdnuss, da sprechen eine Erdnuss als YouTuber. Aber das allererste Video, das ich gesehen habe, war einfach drei YouTuber, die da standen, die im Chor einfach gesungen haben, Loading, Loading, während du geladen hast, ne? Das ging mir so auf den Geist. Ich dachte mir, muss ich das jetzt jedes Mal sehen? Egal, das ist, kam aber danach nochmal, oder zwei, drei nachher kam es nochmal auf. Egal. Ja, komm ich besser zu dem deutlich besseren Spiel. Und zwar hatte ich mit Mary Skelter 2 angefangen. Das ist ja jetzt auch für den PC erschienen, seit dem 13. Januar. Ich spiele es halt auf der Switch. Ich habe das schon relativ lange, ich habe es halt nie angefangen. Weil ich mir dachte, ja, ich habe es mir damals gekauft, weil es auch von Idea Factory ist und ich mochte ja die Entwickler und die Designs haben mich angesprochen, aber das ist das, was ich vom Gameplay gesehen habe, dachte ich, oh nee, das ist ja furchtbar, das ist ja ein Dungeon Crawler. Und dann technisch auch noch so unter aller Sau. Aber ich habe es halt angefangen und das Spiel ist großartig. Also es ist hat richtig viel Suchtpotenzial. Also ich habe ja früher hier Eye of the Beholder gespielt. Kennt ihr diese alten Dungeon Crawler Spiele noch?
Ja, also ja. Hauptsächlich damals, von Streams oder so.
Ja, also das habe ich früher wirklich ganz gerne gespielt. Aber ja, je besser die Technik wurde, desto obsoleter wurden halt diese klassischen Dungeon Crawler. Und das hier ist tatsächlich so eine Art. Das ist ein klassischer Dungeon Crawler, aber der ist sehr, sehr düster halt, also von der Geschichte her. Es ist halt jetzt kein Fantasy, sondern es ist schon irgendwie Fantasy, aber es ist halt so psychisch, so ein bisschen, ich weiß nicht, ihr kennt ja Danganronpa, ne? So kann man sich das so vorstellen, so ein bisschen von der Atmosphäre her. So ein bisschen irrenhausmäßig, so sind auch ein paar der Levels halt, es ist halt irre. Man spielt ja halt mehrere Figuren, das sind dann Figuren, die man halt aus den Märchen kennt, also Rotkäppchen, die kleine Meerjungfrau, Alice und so weiter. Und die sind halt alle so ein bisschen modern gestylt, also Rotkäppchen hat zum Beispiel so ein Hoodie und die Kappe halt, das ist halt so blutverschmiert halt. Also Rotkäppchen halt, ne, ist halt alles relativ interessant gemacht und die Monster, die heißen Märchen, die man da drin trifft. Also die heißen einfach nur so, sind aber richtige Monster. Also eigentlich heißen sie nicht Märchen, sondern Märchen. Also ich glaube einfach nur, weil die das ähnlich schreiben können. Da sind viele deutsche Begriffe drin, die irgendwie falsch geschrieben sind, muss ich sagen. Es gibt ja da auch einen Gegner, es ist eine Schildkröte, heißt Schildkröte, aber heißt Schildkröte. Weil sie das Ö wahrscheinlich nicht können. Aber ist egal. Nichtsdestotrotz, das ist halt, man crawlt quasi durch diese Dungeons durch. Da sind relativ, man kann sagen Rätsel, weil man muss halt herausfinden, wie man weiterkommt. Also es ist nicht irgendwie, wie bei den früheren Dungeon Crawlern, wo man oben anfängt und dann musst du ganz nach unten kommen. Hier geht's querfeldein. Du gehst mal nach oben, mal nach unten. Das macht das ist auch wesentlich schwieriger zu navigieren, weil wenn du nach oben gehst, dann hast du wieder keine Orientierung, wo du jetzt gerade oben bist und dann musst du wieder runter. Du hast allerdings halt so eine kleine Minimap, da kannst du, die zeichnet dann auch mit, was, das heißt, man muss nicht mehr mit Bleistift und Karo-Papier irgendwie die Dungeons nachzeichnen, das habe ich ja früher gemacht bei Eye of the Beholder. Das macht das System schon für dich. Es sei denn, man begegnet einem Nightmare, einen sogenannten. Dann wird nämlich alles so weiß und nebelig. Das heißt, man sieht nicht mehr sonderlich viel. Deine Minimap ist ausgeschaltet und du musst vor den Nightmare abhauen. Das sorgt für so einen Nervenkitzel. Das ist irre. Weil die Nightmares sind unbesiegbar. Also da hast du keine Chance. Das heißt, du musst abhauen, abhauen, bis du wieder weggekommen bist, bis du weit weggekommen bist, dann geht die, wird die Welt wieder normal. Also es ist irre. Die Kämpfe, also wenn man auf Monster trifft, dann sind rundenbasiert, wie man es halt bei normalen klassischen JRPG kennt. Es gibt halt da aber, wenn man die Monster tötet, dann spritzt halt Blut, je nachdem, wie viel man halt drüber gekillt hat. Also das kennt ihr, Overkills kennt ihr ja, ne? Mhm. Also wenn man mehr Schaden gemacht hat, als der überhaupt Leben hat. Und je höher das ist, desto mehr Blut kriegst du halt ab. Und dann kannst du, kriegen deine Figuren halt Blut ab. Und wenn das einen bestimmten Wert überschritten hat, dann gehen diese Figuren in den Massaker-Modus. Und dann sind sie besonders stark und heilen sich auch noch ein bisschen, kriegen noch ein bisschen MP zurück. Das ist also ein richtig guter Modus. Jetzt gibt's noch den Blotzgelter-Mode. Das ist, wenn die zu viel Stress kriegen. Da muss man da halt auch drauf achten, weil wenn die zu viel Stress kriegen, dann gehen die halt in so eine, auch so, sie ist sehr ähnlich zu diesem Massaker-Modus, nur dass du die Figur da nicht mehr steuern kannst, sondern dann greift die einfach Freund oder Feind an, das ist rein zufällig. Und die sind mega stark. Also einen Gegner machen die sofort platt, also wenn das passiert, dann hast du Glück gehabt. Aber wenn die deine Party angreift, dann hast du echt Pech, die sind mit einem Hit dann immer tot. Es ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass mir genau dadurch halt meine komplette Party ausgewiped wurde, dass ich nicht Game Over gegangen bin. Also das ist auch nicht sonderlich gut. Der Stresslevel, den kann man allerdings dann in der Heimatbasis, also es gibt halt immer eine Basis, in der man zurückkehren kann, um sich zu heilen und Sachen einzukaufen. Also das Klassische beim Rollenspiel, wenn man in der Stadt ist oder sowas. Da kann man aber auch so eine Purge-Corruption durchführen. Das heißt, man kann die Figuren dann von der Corruption befreien. Was allerdings wieder eine seelische Belastung für eine andere Figur in dem Spiel ist, nämlich für Jack. Jack ist nämlich war ein Mensch, der sich in einen Nightmare verwandelt hat. Das ist halt der, also der hat halt so Pflanzen um sich herum, also es ist halt der, wahrscheinlich der Jack mit, das ist die Anspielung von Jack mit den Bohnen, wie heißt dieses Märchen nochmal?
Das, Jack und die Bohnenstange. Oder Jack, der, es gibt auch noch Jack the Giant Killer, ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt.
Ja, ich weiß, aber
ihr wisst, der gegen Riesen kämpft.
Man genau, hat genau.
Mit Riesen zu tun.
Ja, ja, genau. Also, ich gehe mal davon aus, dass das so eine Anspielung darauf ist, weil der ist so ein bisschen so pflanzlich halt. Und der ist halt immer dabei, aber der ist so eine indirekte Steuerung quasi in dem Spiel. Das heißt, wenn der ist mit der Alice verbunden. Das heißt, wenn die Alice am Zug ist beim Kämpfen, dann kann man einen Schlag mit Alice machen, man kann dann wechseln zu Jack und dann kann der noch irgendwas machen, der kann dann ein Item nutzen oder kann ein bisschen tief durchatmen, um seinen Stresslevel zu senken, weil wenn der über den Stresslevel geht, dann passiert nämlich das genau das gleiche wie im Blotzgelter-Modus, dann greift er auch einfach jeden an. Das heißt, man muss halt so ein bisschen abwägen, ob man jetzt seine Figuren in der Heimatbasis ihren eigenen Stresslevel senkt, damit aber steigt Jacks Stresslevel. Der kann allerdings während den Kämpfen ein bisschen durchatmen, den kann seinen eigenen Stresslevel wieder ein bisschen senken. Es ist halt Wahnsinn. Aber es ist sehr, sehr spannendes Spiel. Also die Geschichte dahinter, die habe ich noch gar nicht richtig verstanden. Es ist halt irgendwie, ja gut, ich habe Teil 1 nicht gespielt. Vielleicht geht das da erklärt, ich weiß es nicht genau. Es ist ja jetzt auch schon Mary Skelter Finale, also letzte Teil erschienen, den werde ich dann auch spielen wollen. Teil 1 wollte ich spielen, hab mal geguckt, wie teuer der ist. Der ist nicht bezahlbar. Ich habe mal auf eBay geguckt, das günstigste Angebot war irgendwas mit 350 Euro.
Gibt es nicht digital oder so? Oder willst du es einfach nicht digital haben?
Ich wollte es halt als Retail-Fassung haben. Ich weiß auch gar nicht, ob das, also weil das ist nur der erste Teil ist nur für die Vita erschienen. Das wollte ich dann halt auch mit dem Vita-TV spielen. Dann weiß ich nicht, ob ich da überhaupt noch irgendwo dran komme. Aber ich weiß es nicht genau. Dazu noch, es gab ja, ich habe ja erzählt, es gab ja noch eine PC-Version. Das Spiel gibt's auch noch für die PlayStation 4. Das Mary Skelter 2. Die Switch-Version ist allerdings die einzige, die komplett ungeschnitten ist und wo auch alle Inhalte vorhanden sind. Bei allen anderen Versionen wurden Teile des Spiels rausgeschnitten oder halt zensiert. Das heißt, ausgerechnet die Nintendo-Konsole hat die Vollversion sozusagen. Also
ja gut, Sony hat ja angefangen, bei vielen ihren Spielen aus Japan jetzt zu zensieren, was ja tatsächlich vielen Leuten noch ein bisschen sauer aufstößt.
Ja, bei den meisten Sachen ist es relativ egal. Hier weiß ich gar nicht, was fehlt. Also keine Ahnung. Also ich habe da schon jetzt relativ weit gespielt. Ich muss sagen, das ist ein Spiel, was mich überrascht hat. Ich hätte nicht gedacht, dass ich damit so viel Spaß habe, weil ich habe Dungeon Crawler habe ich lange nicht gespielt. Und das ist halt, man hat da auch Rätsel drin. Das sind nicht nur die reinen Schalterrätsel, sondern da sind auch viele von Umgebungs- und Logikrätsel drin. Also es sind so, man hat auch noch so speziell, jede Figur hat spezielle Fähigkeiten, die man in der Welt einsetzen kann. Eins zum Beispiel ist halt die Little Mermaid, die kann halt Wasser spritzen, damit kann sie so Feuer ausmachen. Oder halt Sachen zu Eis machen. Das war auch da war ich jetzt, ich weiß nicht, letzte Woche war das so ein Rätsel. Da gibt's halt ich weiß gar nicht, was das ist, so Sandfilter, so Sand, der von der Decke fällt und da steht halt, da kann man so einen Cone drunter stellen. Und wenn man dann einen Eisstrahl drauf macht, dann wird daraus ein Vanilleeis oder ein Schokoeis. Es gibt okay. Türen, die kannst du dann damit aufmachen, beziehungsweise dann musst du gucken, was für eine Tür ist das. Die Türen haben bestimmte Farben. Am Anfang war das einfach, das ist Vanille und Schokolade. Jetzt, man muss dann halt aufpassen. Das Einzige, was mir gab so ein paar Sachen, da musst du einen Schalter betätigen und dann geht eine Tür irgendwo auf und das auch nur für eine gewisse Zeit. Sowas hasse ich wie die Pest, weil da muss ich mich, dann bin ich ja wieder unter Stress. Und da muss ich mich auch noch orientieren, wie ich da hinkomme, wenn ich weiß, welche Tür das ist. Was echt schwierig ist, ich meine, so schwierig ist es nicht, weil die geben einen schon genügend Zeit. Also man schafft das auch, wenn man sich ein paar Mal verläuft oder sowas. Aber das ist halt, ja. Aber es macht mir überraschend Spaß und ich mag die Designs. Also das ist relativ cool gemacht. Die Figuren sind witzig. Also ein paar sind witzig, manche sind traurig. Ich meine, da sterben Leute. Das ist halt schon so ein bisschen, ja. Es ist jetzt keine Comedy, sagen wir mal so. Ist schon ein bisschen düster. Aber mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, das ist so meine positive Überraschung. Das hätte ich nicht gedacht, dass mich das so begeistern könnte. Weil von den Spielescreens hat mich das wahnsinnig abgeschreckt, muss ich sagen. Ich bin froh, dass ich es ausprobiert habe. Das ist mein Fazit.
Ja. Also beide Spiele waren auf jeden Fall relativ interessant. Ich habe mir bei beiden, während du geredet hast, ein bisschen Gameplay angeguckt. Ich glaube, beides nichts für mich, aber letzteres noch eher als ersteres, wenn ich mir das so anschaue.
Ja, wie gesagt, also Neptunia Virtual Stars, ich würde auch sagen, das ist das bisher schlechteste Neptunia-Spiel. Es ist technisch in Ordnung. Aber es hast halt wieder diese typischen hakligen Animationen. Was übrigens jetzt bei dem neuen, das jetzt kommen soll, dass dieses, was ich eben gesagt habe, dieses Neptunia Sisters oder Sisters, also Handhelds gegen Smartphones, das hat eine komplett neue Engine und da sahen die Animationen tatsächlich deutlich smoother aus, muss ich schon sagen. Und die haben neue Models gekriegt, also neue, also 3D-Models. Da bin ich mal gespannt, wenn das dann mal zu uns kommt. Ach ja, und das Neptunia Virtual Stars ist das erste Neptunia-Spiel auch gewesen, was keine englische Vertonung mehr hatte. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht wahrscheinlich daran, weil die gedacht haben, ja, am besten wird das wahrscheinlich eh nicht gut ankommen. Es sind ja nur japanische VTuber dabei, also ich glaube, das waren alles nur japanische. Die haben alle japanisch gesprochen, also wird es wahrscheinlich so sein. Aber naja. Lukas, kanntest du denn überhaupt VTuber? War dir das ein Begriff?
Ja, also ein Begriff an sich schon, aber was genau die wirklich machen und was das für eine Szene ist, war mir jetzt nicht so bekannt und möchte auch gar nicht weiter da eintauchen, ehrlich gesagt.
Ja, mir reicht das auch. Wenn ich das Spiel jetzt durch habe, dann war es das auch erstmal damit. Das muss dann halt auch nicht unbedingt weiter so sein. Ja. Ich meine, mir war YouTuber auch vorher ein Begriff, aber ich wusste nicht, dass das Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwo groß populär ist. Also im Westen, also in Japan
Ja,
scheint das ein
genau.
Riesending zu sein. Aber naja, gut, ich bin jetzt generell so nicht so ein so ein hipper VTuber oder YouTuber.
Ja.
Von daher passt schon. Gut, das waren jetzt die Spiele, die ich gespielt habe. Lukas, was hast du denn gespielt?
Ja, bleiben wir einfach in Japan. Ich habe nämlich Lost Judgment angefangen und durchgespielt. Zumindest die Hauptstory. Einige Side-Stories, aber noch nicht alle der School-Stories. Ich hätte es gerne letztes Jahr spielen sollen. Das wäre nämlich sicherlich, um dann nochmal auf letzte Woche zurückzukommen, dann mein Spiel des Jahres gewesen, weil es mir sehr, 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 sehr gut gefallen hat. Das erste Judgment mochte ich auch schon. Da habe ich auch für unsere Seite damals auch den Test geschrieben. Hat mir teilweise auch besser gefallen als einige der Yakuza-Titel. Einfach weil es mal eine andere Thematik war, weil es nicht, also es waren zwar Yakuza-Leute dabei, aber eben es ging zumindest nicht in dem Milieu die ganze Zeit, sondern man hatte eben dieses Anwalt/Private-Eye-Setting und dann eben auch eine relativ interessante Story mit Verschwörungen und so, die ein bisschen, ich will nicht realistisch sagen, aber die ein bisschen mehr gegroundet ist im Vergleich zu den Yakuza-Spielen, die ja meistens schon ordentlich abdrehen, was Twists und so angeht. Und ja, Lost Judgment, also ich weiß nicht, wie viel ihr wisst, ich will jetzt, deswegen will ich vielleicht auch nicht spoilern, aber kennt ihr so die grobe Story?
Nee.
Na, ich
Okay.
schon, ich hatte es jetzt auch gespielt, ich hatte es jetzt nicht so viel gespielt, aber ich weiß, worum es generell geht.
Okay. Marco, willst du wissen, um was es grob geht, oder willst du es nicht wissen?
Ich will es ja noch spielen, also versuch das mal ohne zu spoilern.
Okay, ohne Spoilern kann ich schon, aber also man spielt natürlich wieder Yagami und es geht darum, das sieht man auch im ersten Trailer, dass eine Person auch im Zug eine Frau groped, also sexuell belästigt, anfasst halt und dann von ein paar Zivilisten halt gestellt wird und dann vor Gericht geführt wird. Und die Anwaltskanzlei aus dem ersten Teil, die Verteidiger, das Genta Law Office verteidigt ihn halt. Und vor Gericht sagt er dann, wird er schuldig gesprochen und sagt dann aber auf einmal, ah ja, ihr habt doch vor 2 Tagen irgendwie eine tote Leiche gefunden. Das ist Person XY und sowas. Und dann entspinnt sich halt so ein schönes Drama mit vielen interessanten Wendungen, die aber alle nicht ganz so hergeholt sind, wie man es vielleicht aus anderen Teilen so kennt. Alles relativ bodenständiger, würde ich mal behaupten, für die Reihe tatsächlich.
Eine tote Leiche.
Eine
Ach
tote
so,
Leiche.
hab ich das so gesagt? Ups. Ja, eine tote Leiche tatsächlich. ja.
Hat ja nicht der Lukas gesagt, sondern
Das.
er hat ihn zitiert.
Ja. Das, was mich am meisten beeindruckt hat, oder was ich am besten fand, ist eine spezielle Thematik, die tatsächlich auch in einem kleinen Disclaimer, wenn man das Spiel anfängt, genannt wird. Und zwar, dass es viel um Mobbing geht. Weil das Spiel großteilig auch an einer Schule spielt, an einer Highschool. Und man als Yagami dort, wie nennt sich das so, kein Lehrer, sondern so ein ja, Berater, in beratender Funktion zur Seite steht bei manchen Clubs und sowas und dort ein bisschen über die Schule kennenlernt und auch die Hauptstory einen dahin führt eben. Und die Thematik ja eben Mobbing sehr im Vordergrund steht und es ist eine sehr spannende Thematik. Und sie gehen damit tatsächlich meiner Meinung nach auch relativ gut um, zeigen eben die Schattenseiten daran, und zeigen es auch relativ ungeschönt. Also es wird wirklich eigentlich kein Blatt vor den Mund genommen. Und für viele, also ich habe halt auch ein bisschen dann im Reddit gelesen und so, wie die Leute die Story fanden. Und für viele war es ein bisschen lame, sage ich mal, oder so klein, auf kleiner Ebene. Weil bei Yakuza ja oft relativ große Verschwörungen mit voll politischen Figuren und sowas irgendwie vorkommt. Und hier hast du eben eine Story, die viel in der Schule stattfindet und wo eine sehr weltliche Thematik wie Mobbing eben vorkommt, was halt auch sehr viele Leute kennen oder sehr viele Leute sich damit vielleicht identifizieren können. Und das hat mich tatsächlich sehr beeindruckt, wie meiner Meinung nach gut geschrieben die Geschichte und die Stories waren. Es gibt eben neben den Side-Stories, die man ja kennt, also diesen Nebengeschichten, auch School-Stories. Und das sind eben Geschichten, die Nebengeschichten, die in diesen Clubs stattfinden. Also es gibt dann den Mystery Research Club, also so ein Detektivclub sozusagen, ein Robotics Club, ein Boxverein, ein Skate Club, Tanzclub, so Sachen eben, die teilweise auch außerhalb der Schule sind, also wie der Boxverein beispielsweise. Und ja, das sind einfach sehr schöne Geschichten, die da geschrieben sind, die meiner Meinung nach deutlich besser sind als die Nebengeschichten, also die Side-Stories. Und teilweise sogar wirklich bedingt spannender waren in manchen Teilen als die Hauptstory, wobei die auch sehr, sehr gut und spannend war. Allerdings in bestimmten Kapiteln ein bisschen sich gezogen hat, sage ich mal. Da hätte man vielleicht mit 2 Chapter weniger ein bisschen weniger Längen gehabt. Aber ja, ein sehr, 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 sehr gutes Spiel, meiner Meinung nach. Für mich, auch wenn ich es jetzt erst dieses Jahr gespielt habe, eigentlich Spiel des Jahres letztes Jahr. Und ich hoffe und bete, dass irgendwie ein dritter Teil rauskommt. Hoffentlich mit Yagami, weil ich ihn als Charakter und Protagonist sehr mag. Aber ja, wir haben ja über die, ich weiß nicht, ob wir über die Thematik geredet haben mit dieser doch, Agency.
Ja, doch.
Genau.
Gab's ja, da eigentlich mal irgendwann zwischendurch neue Entwicklungen? Ist ja auch schon ein bisschen was her.
Also ich glaube, die Ryoga Gotoku Studios haben gesagt, sie machen auf jeden Fall einen neuen Teil, aber sie wissen noch nicht, ob Yagami die Hauptrolle spielen wird. Oder ob es ein anderer Protagonist wird.
Spielt er eigentlich, der Schauspieler eigentlich auch in der jetzt kommenden Serie, Judgment-Serie, auch dann sich, also weiß ich jetzt gar nicht genau, wer jetzt den
spielt. Ich habe so verstanden tatsächlich, dass er die Hauptrolle spielt.
Der spielt dann auch die Hauptrolle, ne?
Ja,
so ja, dann, ich glaube, das wird schon irgendwie, wenn er schon irgendwie unter ein Dach und Fach kriegen.
Sie haben ja auch sein Gesicht, also er ist...
Sie haben auch sein Gesicht?
Er sieht ja so aus wie die Figur, also deswegen wäre ja schlimm, wenn ihn jemand anderes ausspielt. Und er ist ja Schauspieler auch unter anderem, also kann er ja auch machen. wie ich das gelesen habe, geht es halt der Agency, wir hatten wie gesagt darüber geredet, aber es geht darum, dass man den PC-Port, also sie möchten halt eben keinen PC-Port, obwohl das wohl mit Sega so ausgemacht war oder so, weil man den Schauspieler eben modden könnte und irgendwelche Sachen machen könnte, die eben ja, obszön sind, sage ich mal, oder so. Und das ist einfach was in dieser Agency nicht erlaubt ist. Ich habe auch vergessen leider, wie sie heißt. Und deswegen steht das jetzt gerade so in den Sternen, ob man eben ihn noch mal buchen kann, weil er eben über diese Agency arbeitet. Ja, das ist halt jetzt so gerade diese Krux. Was ich aber noch zum Spiel sagen muss, auch ein negativer Punkt, der hat allerdings weniger mit dem Spiel zu tun, sondern mit der DLC-Politik. Es kam nämlich kurz nach dem Release 2 DLC-Packs raus. Und zwar das Detective Essentials Pack und das School Stories Pack oder so, wo du Sachen hast, die meiner Meinung nach einfach aus dem Hauptspiel gecuttet wurden. Beispielsweise einen 4. Kampfstil. Das ist der Box-Stil. Den kannst du, wenn du den DLC nicht hast, eben nur im Gym, also im Boxing-Gym verwenden, um da eben zu boxen. Wenn du den DLC hast, hast du ihn als 4. Kampfstil einfach im ganzen Spiel. Finde ich das relativ dreist, tatsächlich.
Das klingt sehr rausgeschnitten, ja.
Ja, und du hast 2 Girlfriends rausgeschnitten. Okay, das ist egal.
Oh nein!
Aber du hast auch viele Skin-Sachen halt. Du hast ein Skateboard, verschiedene Hunde und so. Viele Sachen, die einfach rausgeschnitten worden sind. Und es wurde natürlich auch direkt ein Season Pass angeboten, wo ein DLC, der soll jetzt im Frühjahr kommen, mit Kaito in der Hauptrolle stattfinden wird. Weiß nicht irgendwie, was ich davon halten soll, weil die Spiele wirkten eigentlich immer sehr vollständig.
Ja, es war bisher immer
so. Jetzt hast du halt irgendwie so, genau, jetzt hast du halt so, also gerade das mit dem Kampfstil regt mich auf und natürlich habe ich nachgegeben und es auch gekauft. Ich
kann mich aber erinnern, dass Judgment einiges an DLC hatte.
Okay, das wusste ich tatsächlich
gar nicht mehr. Kampfstil wusste ich jetzt nicht, aber ich meine, die ganzen RGG-Studios-Spiele haben eigentlich immer überraschend viel DLC.
Aber ist also für das mich wirkt es
nicht. Das sind meistens super uninteressante Sachen.
Ja, genau, das kann sein, ja. Aber jetzt ist es halt, also gerade den Kampfstil finde ich, das wäre wie wenn jetzt bei Yakuza Zero oder sowas, der Dragon-Stil irgendwie rausgeschnitten worden wäre und als DLC verkauft worden wäre. Also, finde ich irgendwie.
Ja, ich kann es
weiß nicht. Wenigstens das kann man drin lassen.
Klingt schon. Ja, gut. Aber das Spiel auch ohne ist wahrscheinlich schon gut genug, oder?
Ja, also, ich habe ihn halt nach einer Stunde gekauft, einfach weil ich nachgegeben habe. Habe mich selbst auch ein bisschen gehasst dafür. Aber ich wollte halt irgendwie alles haben und ich habe für das Spiel auch nur 25 Euro im Black Friday Sale damals bezahlt. Deswegen dachte ich, okay, die 15 Euro für die beiden Packs kann ich jetzt schon ausgeben.
Es war ja relativ günstig, stimmt,
Und
ja.
ja, genau. Ansonsten gibt's im ersten Teil gab es ja so eine Pinball-Maschine im Yagami in der Detektei. Jetzt hat man ein Master System, wenn ich mich nicht irre, mit 6, 7 Spielen und 4 sind im DLC, also 10, 11 Stück gesamt. Ist ganz nett, wer irgendwie Bock drauf hat oder so. Ich habe ein paar Spiele reingespielt, aber jetzt nicht wirklich so viel Zeit aufgewendet. Sonst gibt es halt viele andere Minispiele oder Nebenaktivitäten, seien es jetzt Baseball, mein Favorit auf jeden Fall. Damit habe ich nämlich 2 Stunden oder so verbracht. Golf gibt's, Skateboarden gibt's, unter anderem, weil es da auch einen Club gibt. Man fährt Motorrad, man hat eben Boxen, Dart, so die klassischen Sachen. Es ist eine komplette Version von Virtua Fighter 5 drin.
Ah, war
Glaube, es
beim.
ist ein Arcade-Spiel namens Motorola noch dabei, was, glaube ich, vorher nie einen Heimport hatte.
Oh, das habe ich gar nicht entdeckt tatsächlich.
Ich meine, das wäre Lost Judgment gewesen. Habe ich auch gespielt, ist ganz nett. Ist so eine Art, ja, ist quasi wie wenn Sega ein Road Rash machen würde.
Wo findet man das? In Kamurocho oder?
Das, ja, das
Okay,
müsste
das.
in den Sega-Club sein.
Okay, das habe ich tatsächlich nicht gefunden. Allerdings war ich auch hauptsächlich in der anderen Stadt, deren Namen ich vergessen habe. Weißt du sie, Jan?
In Isesaki Inchijo heißt der
Genau.
fiktionale Dings und ist in Osaka.
Ah, genau.
Richtig? Richtig, ja.
Ja, da war ich nämlich hauptsächlich tatsächlich. Da gibt es auch die meisten Aktivitäten. Ist, glaube ich, auch der Ort von Like a Dragon, oder? Hauptsächlich, genau. Ja, ich fand es auch eine gute Neuerung, fällt mir gerade ein.
Like a Dragon ist
Yagami
doch.
hat Zugriff auf ein Skateboard, weil das ja diesen.
Sorry, aber Like a
Bitte?
Dragon ist doch in Yokohama, nicht Osaka.
Yokohama, stimmt, Entschuldigung.
Okay.
Und das Spiel heißt auch nicht Motorroader, sondern Motorraid.
Ah.
Direkt noch zwei kleine
Boah!
Ergänzungen.
Da brauchen wir uns das nächste Mal nicht zu entschuldigen und unsere Fehler aufzählen, sondern haben wir
Das ist
jetzt schon
gut.
erledigt.
Als ob
Sehr
wir das
schön.
jemals machen würden.
Ja.
Also die Neuerung, man kann Skateboard in der Stadt fahren und sich so schneller von Location zu Location bewegen, was ziemlich gut ist. Gerade bei der Größe der Stadt. Also ist schon sehr angenehm tatsächlich. Ja, sonst macht das Spiel eben Sachen, die für die Reihe bekannt sind, einfach kämpfen, der Story folgen. Viele und lange Cutscenes, wie gesagt, einige Twists und Wendungen, aber deutlich, deutlich bodenständiger und also ich fand die Geschichte so im, ja, in meiner oberen Top 3, würde ich sagen, der Spiele bisher tatsächlich. Bin gespannt, wenn Jan es durch hat, was er dann dazu sagt. Und auch du, Marco, wenn wir mal vielleicht dediziert darüber reden, tatsächlich.
Ja.
Ja. Bin gespannt, was eure Meinung so ist.
Müssen wir
Dann
mal.
können wir dann tun. Muss ich so ein bisschen. Ja, ich schätze, ich wurde auch ein bisschen vorher da gebrandmarkt, weil viele Leute gesagt haben, als das Spiel rausgekommen ist, ist es gut, aber nicht so gut wie die Judgment-Teile. Und keine Ahnung, hatte einfach andere Spiele dazwischen.
Ja, das ist ja eher nicht schlimm. Wir haben ja noch eine ordentlich lange Zeit, also an sich kein Problem. Ich habe auch noch eine Sache gespielt, allerdings,
Eine kurze
ja.
Sache, die ich noch reinwerfen will, weil es, um Marco zu motivieren, Lost Judgment zu spielen, eines der Master System Spiele ist Quartett.
Oh, ah ja, stimmt, darüber hatten wir schon
Darüber
gesprochen.
hatten wir auch schon mal in einem
Ja, das
Podcast
hat
geredet,
sie
ja.
schon gesagt, ja. Ich weiß, das hatten wir schon.
Auch
Ich
wenn es
meine,
sich dann wahrscheinlich besser spielt als in als auf dem C64 und das
wahrscheinlich,
dann
ja.
vielleicht nicht ganz so deine Nostalgie triggert.
Ja, die Musik ist auch anders. Aber naja, gut, ich werde es trotzdem spielen. Und Lost Judgment, wenn ich so spiele, ich meine, das ist ja klar. Also das ist jetzt kein Spiel, das mir jetzt irgendwie heiß machen muss. Das kommt schon so. Lukas, du darfst.
Genau, was habe ich noch? Genau, ich habe noch auch ein PS2-Spiel gespielt. Und zwar habe ich Shadow of Memories. Ich hatte es schon im Dezember angefangen, aber dann ein bisschen liegen lassen. Shadow of Memories gespielt, aka Shadow of Destiny in den USA. Und Das habe ich vorher nicht gespielt und hatte sehr viel Spaß damit. Habe es auf der PS2 gespielt, was ich leider eher als schlechteste Plattform dafür empfinde, nachdem ich mir dann ein paar Videos der PSP-Version angeguckt habe. Allerdings war die leider nicht bezahlbar, die PS2-Version schon. Deswegen habe ich die PS2-Version gespielt. Und die war sehr gut. Ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt.
Nee, ich sehe es gerade und ich erinnere mich an das Cover. Das habe ich schon, also das habe ich schon im Laden mal gesehen. Das hat mich wahnsinnig abgeschreckt, weil es furchtbar aussieht. Also das Cover.
Aber also ja, gespielt habe ich es nicht so schön.
Gespielt habe ich es tatsächlich auch nicht.
Gespielt habe ich es nicht, aber ich weiß, dass es ein sehr eigenartiges, interessantes Spiel ist. Es spielte in Deutschland.
Ja.
Aber es spielt in Japan Deutschland.
Genau.
Und der Protagonist wird im Englischen von Charles Martinet gesprochen.
Der oh, wirklich? Das wusste ich gar nicht. Ja. Man hört es nicht, kann ich schon mal sagen.
Ja.
Aber ja.
Hat der nicht auch noch einen komischen Namen gehabt?
Allerdings nicht der Hauptcharakter, muss ich hier direkt sagen. Ich sehe es gerade. Ein anderer Charakter wird von Charles Martinet gesprochen.
Entschuldigung.
Aber jetzt, wo du es sagst, stimmt, da, wenn man das so überlegt, ja, da kommen. Ja, zum Name. Ja, der heißt Eike Kusch, der Hauptcharakter.
Ja.
Und die Stadt heißt Lebensbaum, in der das Spiel spielt. Also so, ja, sehr, sehr auf Deutsch gemacht, sage ich mal.
Warte mal, war das nicht das Spiel, das irgendwie so in einer gewissen Zeitspanne immer spielt? Also, dass du auch Zeitreisen machst oder irgendwas?
Genau. Also, ich kann es ja mal kurz erklären. Es geht eben ja um Zeitreisen teilweise. Zu Beginn des Spiels wird man ermordet und findet sich dann in einem Raum oder in einer Dimension, wo einem ein Wesen, gesprochen von Charles Martinet, etwas erzählt. Und zwar kriegt man dann so ein Pad, das, wie hat sich's genannt? Digipad? Nee, das kann nicht sein. Ein Gerät, mit dem man in der Zeit zurückreisen kann, um eben seinen Mord aufzuklären oder möglicherweise seinen Mord zu verhindern. Und dann muss man in der modernen Welt reisen, auch lange in der Zeit oder weit in der Zeit zurückreisen, und zwar ein paar hundert Jahre, immer in der gleichen Stadt, nämlich Lebensbaum, und versucht eben so zu finden, wer sein Mörder ist und worum es genau geht. Und man stirbt sehr oft auf dem Weg und muss eben versuchen zu verhindern, warum man stirbt. Also es gibt dann immer verschiedene Tode und in den verschiedenen Kapiteln, die es gibt. Und ja, es ist ein wirklich sehr interessantes Spiel. Das von der gleichen Erfinderin, die auch Time Hollow gemacht hat, das ich letztes Jahr auf dem DS gespielt habe, Junko Kawano. Und das war auch der Hauptgrund, warum ich es eigentlich angefangen habe, weil ich Time Hollow so gut fand. Und deswegen wollte ich eben auch das Spiel spielen, weil es auch Zeitreisen hat und eben so, ja, so ein Spiritual Successor, also Time Hollow so ein Spiritual Successor davon war. Ja, also wer mal so ein bisschen Retro-Lust hat, der kann das definitiv spielen, aber sollte vielleicht dann irgendwie die Möglichkeit einer emulierten PSP-Version oder so haben, weil die PS2-Version ist teilweise wirklich, sie sieht nicht gut aus und sie läuft teilweise auch nicht sonderlich gut.
Aber ja. Gab es 2021 so viele Spiele mit Zeitschleifen?
Ja,
gereicht.
Oh ja, das ist natürlich eine gute Ansage, weil das habe ich auch gespielt, aber habe ich ja vergessen. Oh, stimmt, da war noch ein anderes Spiel. Also, wo Jannis gerade sagt, Deathloop habe ich auch gespielt und tatsächlich auch beendet.
Ah.
Das habe ich ja ganz vergessen. Das habe ich auch Anfang Januar angefangen, auch nach unserem Podcast. Hätte es vermutlich auch in meine Top 10 geschafft. Aber dazu muss ich, glaube ich, nicht mehr allzu viel sagen. Das habt ihr ja vermutlich schon viel darüber gehört. Arcanes Zeitschleifen-Shooter. Sehr solides Spiel. Im zweiten Drittel, zweiten Drittel des Spiels ein bisschen nach und hat dann auch so seine Längen. Geht darum, dass man in der Stadt aufwacht oder an der Küste und jeden Tag immer wieder erlebt und versuchen will, aus diesem Deathloop zu entkommen. Und auf dieser Insel, wo man aufwacht, gibt es sogenannte Visionäre. Und man findet dann relativ schnell raus, dass man alle diese Visionäre töten muss, um diesen Loop zu durchbrechen. Und das ist dann das Ziel. Und dafür muss man eben Hinweise sammeln an verschiedenen Tageszeiten, also morgens, mittags, nachmittags und abends. bevor der Tag sich resettet. Und ja, ist schön, ist ein guter Shooter, hat solide Elemente, aber zieht sich so ab einem gewissen Zeitpunkt ein bisschen. Also so minus 5 Stunden wären ganz toll gewesen. Ich glaube, ich habe so 16 gebraucht oder so, 17. Ein paar Stunden weniger, dann wäre es eine sehr, sehr kernige, schön gepaste Erfahrung gewesen. So war es dann gegen Ende, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt aber würde ich schon gern mal bitte ein bisschen schneller. Ja, aber ich kann es, wer die Arcane-Spiele, also Dishonored oder so, oder auch Prey kennt und mag, der wird mit Deathloop sicherlich seinen Spaß haben, auch wenn es vielleicht gegen Ende dann etwas zäh, sag ich mal, wird, werden kann.
Ja, klingt ja gut.
Jo, damit bin ich auch mit meiner Eloge nun fertig.
War ja, wir haben ja wieder relativ viel gespielt, merke ich. Also jetzt, ich weiß gar nicht, wie
wir sprechen. Aber wir hatten...
Ja, war ja auch eine lange Zeit. Sorry. Ne?
Genau, genau.
Ja, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, vielleicht noch eine kleine News eingeschoben, die wir vorhin mitbekommen haben. Eher was, naja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, es ist erheiternd. Kommt drauf an, wie man sieht.
Bedingt also schon. Ah, doch, doch.
Ja, ich fand es irgendwie ganz witzig, deswegen können wir es vielleicht als kurze News einschieben. In Italien gab es halt eine, ja, was war das, Gespräch, politische Diskussion. Das war halt auch noch eine ein Meeting, da war auch noch irgendein Nobelpreisträger dabei. Und da gab es halt einen Screen. Und irgendeiner der Teilnehmer hat dann, vermutlich einer der Teilnehmer, einfach ein Final Fantasy VII Porno da drauf abgespielt. Es war wohl tiefer zu sehen. Und das ging halt auch über die gesamten Meeting, für die ganzen Meeting-Teilnehmer, also die das dann virtuell teilgenommen haben. Alle haben es dann mitgekriegt und das ging ein bisschen viral. Fand ich ganz witzig, sollte man vielleicht mal kurz erwähnt haben. Ja, ich fand's erheiternd.
Ich fand's auch ganz witzig. Ich
hab's die Schmutzfinken.
Ja, die versuchen jetzt gerade herauszufinden, wer das gewesen ist. Ich weiß nicht genau. Naja, gut. Ich weiß nicht, ist sowas strafbar? Also, oder beziehungsweise, ich meine, erlaubt ist es sicherlich nicht, aber was erwartet einen da, wenn man da erwischt wird? Also, wenn man sowas in so einer Konferenz gestreamt hat.
Gute Frage.
Ja, ich glaube, technisch gesehen ist es jetzt nicht strafbar, außer es ist wirklich irgendwie eventuell jugendgefährdend oder ist irgendwie gegen jemanden Speziellen gerichtet, sodass es als sexuelle Belästigung durchgehen kann. Aber wird wahrscheinlich definitiv irgendeine häusliche Ordnungswidrigkeit sein, sag ich mal.
Ja, ja. Ja, gut. Ja, gut. Das ist das Erheiternde vor unserem großen Hauptthema. Wir haben ja halt intern schon ein bisschen drüber gesprochen gehabt. Hatten wir überhaupt schon festgelegt, was das Hauptthema ist? Also ich hab's jetzt...
Nee, das Hauptthema kann nur eines sein.
Das kann nur eines sein, und zwar die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Wir haben es ja alle mitgekriegt, das ging jetzt die Tage schon durch. Ich glaube, es wurde ja schon auf zahlreichen Seiten durchgekaut. Podcast. Ich habe heute wieder einen Podcast gehört, da haben sie wieder drüber diskutiert. Es ist ein Thema, da da sollten wir mal drüber sprechen.
Das denke ich auch, ja.
Ja, genau. Ja, wie habt ihr das mitbekommen? Was war euer erster Gedanke? Ich habe ja, als ich das mitbekommen habe, habe ich erstmal gedacht, das ist ein April-Scherz. Ich konnte das ist so, hä?
Ja, ich habe das Gerücht gehört und habe dann gedacht, ja, das klingt doch sehr unwahrscheinlich, und dann wurde es eine Stunde später bestätigt.
Ja, ja, ja. Für rund über 60 Milliarden Euro. Das ist eine Menge Schotter. Was hatten sie nochmal für Bethesda gezahlt? Oder beziehungsweise Cinemax? Das waren, glaube ich,
7 Milliarden. 7 Milliarden Dollar, aber.
Dollar, ja, ja. Also es ist ja Peanuts dagegen. Es ist ja irre. Damit hatten sie ja, das hatten sie in dem Podcast, den ich vorhin gehört hatte, Activision war der also der Publisher, also ein reiner Publisher, der also war der letztes Jahr der größte Publisher, also mit dem meisten Umsatz im letzten Jahr, also von denjenigen, die halt nur Publishing, also jetzt hier Sony, Microsoft rausgenommen und Nintendo. Mhm. Das ist schon, also da fällt ja alles drunter, also EA ist günstiger und so weiter. Also das zeigt einfach diese Kaufkraft, das Geld, wie viel Geld hinter Microsoft steckt. Also die hätten auch EA kaufen können und
Ich glaube, EA ist günstiger tatsächlich.
Ja, genau.
Oder wäre günstiger, ja.
Wäre günstiger gewesen. Vielleicht wäre es komplizierter gewesen, aber ich meine, mit Geld kann man alles kaufen. Das ist schon sehr, sehr das ist der Wahnsinn. Das ist einfach der Wahnsinn. Also es ist, da sind ja super viele große Marken. Im Grunde genommen die größte Marke ist ja hier Call of Duty, ist ja eigentlich nach FIFA eigentlich die größte Marke, die es halt gibt im Spielemarkt. Es ist einfach, das ist ein Wahnsinnsdeal. World of Warcraft ist dabei. Crash Bandicoot. Ist ganz komisch, dass jetzt Crash Bandicoot zu Microsoft gehört.
Oder Spyro.
Spyro the Dragon. Das sind halt super viele Marken. Overwatch und wer weiß noch was. Diablo. Das sind halt riesen. Also es ist ja Blizzard ist ja quasi da drinnen halt, ne? Ich meine, und natürlich hier auch noch King, ne? Halt diese Mobilgiganten, das sind ja die größten im Mobilmarkt. Hier Candy Crush, das, ich meine, ich habe jetzt mit mobilen Spielen nichts zu tun, aber ich kenne Candy Crush, also ich meine, das kennt wahrscheinlich jeder. Und das hatten die in dem Podcast vorhin auch gesagt, das ist, also der King ist allein schon 20 Milliarden wert gewesen. krass. Also es ist schon einfach gigantisch. Also das sollte man auch nicht unterschätzen, diesen mobilen, also was die sich da an, da quasi ans Land geholt haben. Allerdings muss man erstmal hier diese 60 Milliarden Euro stemmen. Ne? Das ist schon echt.
Ja gut, Microsoft hat halt ein unfassbar hohes Market Cap und einfach, also es ja, ist halt, sie haben halt, ich glaube, 2,4 Trill, also was ist das, Billionen dann in Deutsch? Trillion?
Ja,
ja. Es ist halt, also das ist halt gar nicht vergleichbar mit Sony oder sowas. Ich glaube, die haben halt 350 Milliarden oder sowas.
Das ist,
wenn man das jetzt mal vergleicht, also, das ist halt
im Grunde
irre.
Kann sich Microsoft einfach die Marktherrschaft erkaufen, einfach kaufen. Ich meine, das machen sie ja eigentlich auch. Das ist, ich glaube, das wird da wahrscheinlich auch gar nicht aufhören. Ich denke mal, die werden wahrscheinlich da weitermachen. Hier haben sie jetzt quasi einen Wahnsinnsstil gemacht. Im Grunde war das perfekt. Also für die ist das ja super gelaufen. Ich meine, Activision hatte jetzt das letzte Jahr ziemlich viele Skandale und da schreit jetzt auch keiner danach, ne? Also es ist halt, Microsoft kauft die, im Grunde genommen ist das ja jetzt sowas, die stehen da jetzt ziemlich gut da, sag ich mal so. Also alle rechnen damit, dass jetzt hier, dass das ein bisschen jetzt komplett umgekrempelt wird, Kotick wird rausgeschmissen, die Unternehmenskultur soll besser werden, war ein guter Zeitpunkt. Also es sieht, also ich sag mal, dadurch, dass es jetzt so viele Skandale gegeben hat, sehen das jetzt viele Leute weniger kritisch, diese Übernahme.
Also für Microsoft gab es eigentlich kaum einen besseren Zeitpunkt, Activision zu kaufen, als jetzt, wo gerade die News eben so gegen Activision Blizzard sind. Also
ja,
muss man schon ganz klar sagen.
Stimmt, wo die ja, letztes Jahr hatten die ja den besten Umsatz, das war ja stark eingebrochen halt mit den Skandalen tatsächlich. Obwohl die sich ja jetzt, glaube ich, in den letzten Monaten wieder gefangen hatten, gerade durch den Release von Diablo 2 Resurrected, oder wie heißt das? Resurrected? Resurrection?
Ja, irgendwie so.
Keine Ahnung.
Aber ob das, weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Ich meine, dann kam Call of Duty raus, worüber irgendwie gar keiner wirklich gesprochen hat.
Und Vanguard. Trotzdem ist es irgendwie eins der bestverkauften Spiele letztes Jahr oder hat den meisten Umsatz gemacht.
Ja, das ist
ja auch, aber die Marke ist ja schon seit längerem am Stagnieren und dann hast du immer noch, du hast ja schon seit über einem Monat, hatte ich jetzt erfahren, was mich überrascht hat, insbesondere weil sie keine Gewerkschaft haben, Leute,
Ach
die
so.
quasi Dauerstreiken bei Blizzard.
Naja. Ja, genau, stimmt. Die haben ja diesen Walkout gemacht und vielleicht kommen sie jetzt zurück, aber ich denke mal, dazu müssen sie wahrscheinlich erstmal die Vorgesetzten rausschmeißen und die wirklich die Unternehmenskultur
Ja,
ändern.
gab schon eine Aussage, dass sich da jetzt bei dem Workout erstmal nicht viel ändert. Ich meine, das muss man ja auch sagen, bis der Kauf wirklich durch ist, wird es wahrscheinlich bis 2023 dauern.
Naja, dieses Fiskaljahr
Genau,
23.
Juni 2023.
Also es ist noch ein ganzes Stück hin, bis sich da so richtig was ändert. Von daher sind da halt noch viele Fragen offen.
Ja,
Insbesondere was halt Bobby Kotick betrifft.
ja, der
Also
muss
laut
halt
Jason
weg.
Schreier wird er auf jeden Fall, sobald das Ding durch ist, zurücktreten, nennen wir es mal zurücktreten. Und wahrscheinlich noch eine ordentliche Ablösesumme oder wie man das nennt, Abfindungssumme bekommen.
Ja,
Aber
meine, das war
ja.
so oder so immer klar, das ist halt.
Ja.
Ich meine, er hat ja auch so gesehen, wurde er jetzt noch nicht für, naja, schon Verbrechen, aber nicht Verbrechen belangt, für die er wirklich angeklagt wurde. Er ist halt nur ein
Ja.
ekelhafter Mensch.
Ja,
Ja.
bis jetzt, das hatten sie. Also, ja, das ist halt im Grunde können wir ja auch noch nicht wirklich irgendwas Fieses sagen, weil es ist ja noch nichts vor Gericht, das ist noch wirklich nichts belegt halt, ne? Obwohl
Ich
eigentlich
kann
alles
Fieses
offensichtlich.
sagen, wie ich will. Ich meine,
Ja, gut, okay,
ist
das stimmt
ziemlich
wohl.
offensichtlich.
Ja, das ist, ich meine, es ist
Abgesehen
natürlich keine
davon
Ahnung.
stinkt der sowieso als Mensch, unabhängig selbst davon.
Ja,
Ja,
das ist,
das stimmt.
ja, aber man darf ja nicht vergessen, ich meine, er ist jetzt nur der Vorgesetzte, der hat die anderen alle quasi auch gedeckt. Ich meine, da sind ja noch viel, viel mehr Leute, die irgendeinen Scheiß da gemacht
Ja,
haben,
ja,
dass
ja.
man da, das ist einfach irre. Also der ganze Laden stinkt ja eigentlich da. Also wahrscheinlich eher in der oberen Etage. Da muss man wahrscheinlich wirklich mit der Mistgabel mal kurz durchwischen. Aber mal gucken. Also ich weiß nicht genau, wie sich das da, ich meine, das kann sich zum Positiven entwickeln. Das ist schon mal zumindest etwas, was man da dem Kauf Gutes entgegenhalten kann. Allerdings ist es halt so eine, ja, es ist, ich sehe es kritisch. Ich sehe es tatsächlich sehr, sehr kritisch. Also, wenn, im Grunde genommen ist es ja, es zeigt ja, dass man halt tatsächlich mit Geld wirklich alles kaufen kann. Also, egal was, es ist, ja. Man kann sich einfach den Markt einfach leer kaufen. Also es ist, dass das jetzt bei den Unternehmen wahrscheinlich ein bisschen leichter geht, als jetzt, wenn es jetzt in einem anderen Land ist. Ich weiß jetzt nicht genau, irgendeiner hatte jetzt gesagt, dass jetzt Ubisoft vielleicht gekauft werden könnte, aber da glaube ich jetzt wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich eher schwieriger. Bei den japanischen Firmen wird es wahrscheinlich noch viel, viel schwieriger. Aber im Grunde
Ja,
wirklich
und
die
ich sag mal,
Entscheidung.
bei Hardware-Herstellern wird es wahrscheinlich dann auch wieder eine Sache sein. Ich meine, das ist halt
Ja.
alles abhängig von Kartellämtern und insbesondere internationalen Kartellämtern. Ich glaube,
Ja, das schreit aber
Amerikaner
keiner.
sind da ja extrem lax, was das angeht.
Ja, da wird keiner was sagen. Ich gehe auch mal davon aus, dass, ja, selbst wenn es weitergekauft wird, da kann keiner. Ich meine, wir haben das ja, Disney ist ja auch zum Beispiel so ein Ding, was sich einfach alles einverleibt hat. Da hat nie irgendjemand irgendwas gesagt.
Genau.
Die Dinger gingen immer durch und wir haben jetzt da so diesen Riesenklotz. Oder, keine Ahnung, es gibt ja noch zahlreiche andere Beispiele. Facebook hat ja auch alles Mögliche aufgekauft. Hier WhatsApp, Instagram und dergleichen. Das ist halt einfach ein Einkaufen in den Markt. Also im Grunde genommen ist es halt, ja, es ist schwierig. Also es ist wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Also ich weiß nicht, ich würde gerne mal irgendwie so in die nächsten 5, 10 Jahre einfach mal irgendwie reinlunzen wollen, um zu gucken, was genau passiert. Das ist halt schon, ja, mal sehen, mal sehen, mal sehen.
Ich schätze, das wäre hilfreich, um irgendwie ein qualifiziertes Statement zu machen, ja. Insbesondere, weil man hat ja auch bisher noch nicht gesehen, was jetzt mit Bethesda ist, was sich da jetzt konkret ändert unter Microsoft. Das hat
Ja,
sich ja
nur
noch gar nicht richtig entwickelt.
dass da jetzt die Spiele nicht mehr für PlayStation kommen, tatsächlich. Also ich meine, das
Ja,
ist ja.
das eine Spiel, ich meine.
Naja, wir
Ja.
wissen, dass Elder Scrolls nicht kommt und dass Starfield nicht kommt.
Wurde Elder
Genau.
Scrolls auch schon gesagt?
Ich meine,
Ja.
das wurde schon gesagt.
Ja, übrigens, der Typ von Starfield, der hat im Interview mit GameSpot hat sich auch bei den PlayStation-Spielern entschuldigt dafür, dass das Spiel nicht mehr für die PlayStation kommt. Das fand ich irgendwie ganz drollig. Der hat gesagt, warte, sorry, alles, was ich sagen kann, ist, ich entschuldige mich, weil ich sicher bin, dass es frustrierend ist für die Leute. Aber es gibt einfach nicht viel, was ich dagegen unternehmen kann. Also der ist halt, dem tut es tatsächlich aufrichtig leid. Also das ist,
Ich bin in der Sache jetzt auf jeden Fall gespannt, wie mit so Marken, sei es jetzt Overwatch 2 oder ja, tatsächlich auch Call of Duty verfahren wird. Also,
ja,
ich habe auch einen Podcast dazu angehört und diese Krux ist interessant, dass es so eine hohe Summe, die sie gezahlt haben, dass die Frage ist, ob es sich mehr lohnen würde, Call of Duty weiterhin Multiplattform zu machen, aufgrund der ganzen Mikrotransaktionen, oder ob es exklusiv würde für Xbox und PC. Und ob einfach alle Leute dann auf Xbox gehen würden. Das ist so eine interessante Frage, was jetzt,
Ja,
was
interessant. Ich habe
da
da mal
der Weg ist.
Ja, ich habe da mal nach Zahlen gesucht von den letzten beiden Call of Duty-Spielen, wie sie sich das so auf den Plattformen verteilen von PlayStation, Xbox und PC. Für den aktuellen Teil, also Call of Duty Vanguard, hatte ich tatsächlich jetzt nur Zahlen aus UK gefunden. Da waren es halt 41% auf PlayStation 5, 29% PS4, was schon 70% ergibt von allen.
Ja, auch wenn du da jetzt da auf England guckst. England ist
Das
halt
ist, ja,
PlayStation-Land, ne?
das ist nur UK. Für den davor, also Call of Duty Cold War, das war weltweit, da waren die verkauften Einheiten auf der PlayStation 4-Version 62%. Also weltweit, ne? Und
Das ist
38%.
halt auch schon ordentlich tatsächlich.
Ja, das ist ordentlich. Also das heißt, eigentlich ist verkauft es sich halt auf der PlayStation, also es ist nur von den Verkaufen, verkauft sich da mehr. Heißt allerdings jetzt noch nichts.
Ja, das ist
Es
halt die
ist,
Frage.
ja, finde ich ganz interessant.
Dann müssen die armen Call of Duty-Fans, die nur eine PlayStation haben, halt in den nächsten Jahren nach besseren Spielen gucken.
Das
Ja,
wäre
es
eine Möglichkeit. Aber seien wir ganz
ja.
ehrlich, wenn man jetzt sich die Casual Gamer anguckt, die eben nur FIFA oder Call of Duty spielen, da würde ich, also da bin ich tatsächlich schon gespannt, wie sich das jetzt auch auf die Hardware eben bei Sony niederschlägt, ob tatsächlich diese Leute eben jetzt zu Microsoft umschwenken. Weil ich meine,
Ja,
wirklich
das ist.
kompetitive Shooter hat Sony nicht.
Ja,
Das ist halt auch so die
tatsächlich ist
Sache.
das ja noch ein viel größeres Problem, sondern da bricht ja viel mehr Finanzen weg. Also
Ja.
weil das Spiel ja nicht mehr auf der PlayStation verkauft wird, kriegen die ja keine Lizenzgebühren, weil ich meine, Sony verdient ja dadurch Geld, dass andere Hersteller auf ihrer Plattform ihre Spiele veröffentlichen. Und
Ja.
die verdienen ja auch noch durch die ganzen Ingame-Verkäufe ja auch noch mit. Also das bricht ja alles komplett weg. Das ist ja, und auch hier, weil die ja, weil das ja, ich sag mal, großer Teil Online-Multiplayer ist, da bricht ja dann auch noch die Gebühr, also wenn die Leute wegfallen, sag ich, das ist jetzt nur für den Fall, dass die PSN-Gebühren dann halt für die auch noch wegfallen. Also das könnte ein sehr, sehr starker Einbruch geben. Das hat sich ja tatsächlich auch, das habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, direkt auf den Börsenwert von Sony niedergeschlagen. Habt ihr das mitbekommen?
Ja, ich bin Stockholder von Sony, deswegen ja.
Es ist um 20 Milliarden eingebrochen. 20 Milliarden!
Ja, es
Boah, das
ist
ist das.
sehr erstaunlich.
Aber das zeigt ja, dass das selbst, also die ganzen Stockholder oder sonst irgendwas, dass die sehen, dass das ein finanzieller Einbruch bei Sony ist. Dann bricht das halt auch in der Börse halt ein. Also ich meine.
Na, aber von Börsenwerten, da das als Marktwert zu sehen, halte ich nicht
Nein,
viel.
nein, 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 ich sag nicht, dass das der Marktwert ist,
Börse
sondern.
ist ein Glücksspiel für Reiche. Und
Ja, nicht.
natürlich,
Nein.
natürlich jede negative Meldung führt dann dazu, dass da erstmal Aktien einbrechen.
Ja, aber das würde ich ja meinen, dass die das als negative Meldung für Sony gesehen haben. Ich meine, dass Microsoft kauft Activision, da kommt Sony nicht vor. Aber Sony bricht dadurch ein. Das bedeutet, dass die ja auch schon davon ausgehen, dass das ein, dass das, also dass die Börsianer davon ausgehen, dass das ein Problem für Sony ist.
Ja,
Ja,
aber es
mal
ist
gucken, aber die
tatsächlich.
Werte werden dann im Februar wiederkommen, wenn Horizon rauskommt. Ja, mal
Ja, werden
schauen.
vielleicht
Und
wieder
es ist auch
steigen, aber.
interessant, also gestern ist eigentlich der ganze Börsenmarkt tatsächlich und vorgestern so ein bisschen, also es sind sehr viele Kurse ein bisschen eingebrochen, beziehungsweise stark runtergegangen. Also nicht nur
Okay.
Sony, wobei da hat man schon gemerkt, dass das auch ein bisschen korreliert hat. Allerdings ist der von Microsoft auch ganz wenige Prozent kurzzeitig abgerutscht. Also,
Echt? Okay, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich dachte, ich habe halt nur
es ist
gelesen
aber
hier.
trotz.
Ja.
Nee, einfach, du hast schon recht, es ist schon interessant, wie viel, ja, oder wie man sieht, wie die Leute dann schnell das sinkende Schiff sozusagen verlassen, in Anführungsstrichen, weil sie irgendwie denken, dass ihr Geld nicht mehr sicher ist oder so.
Ja, das ist.
Es kommen aufregende Zeiten auf uns zu. Deswegen mal so die Frage an euch: Was denkt ihr, wie denn das sich ja sicherlich doch auswirken wird, wie wir auch gerade geredet haben? Wie sollte Sony, was denkt ihr, ist eure Sony-Strategie? Was denkt ihr, machen sie? Oder wie reagieren sie? Wie sollten sie reagieren?
Die werden wahrscheinlich gar nicht reagieren. Also das denke ich
Glaubst,
mir.
also du
Also
glaubst, die machen nichts?
ich glaube, die machen nichts. Nee, die werden vielleicht noch mal. Ja, also gerade. Ich meine, jetzt sind ja
Die
noch mehr.
sind auch die ganze Zeit Studios am Kaufen, nur halt im kleineren Bereich.
Ja, das ist aber halt der Unterschied. Wenn man jetzt halt einen Publisher für 70 Milliarden kauft oder FireSprite für, keine Ahnung, 30 Millionen oder so.
Ja,
Die Summe ist ausgedacht, weil ich die Summe nicht weiß, aber.
aber ich meine, ja, ist einerseits unterschiedlich, andererseits nicht wirklich unterschiedlich, je nachdem, wie man sieht, weil es ist halt.
Hä? Doch, natürlich ist das ist ein Riesenunterschied. Das ist ein Publisher, der größte Publisher. Das sind ja zig Studios, die noch da dranhängen und zig Marken. Also es ist ja was ganz anderes, als wenn du ein einziges Studio kaufst, was vielleicht eine Marke da dran ist, die irgendwie. Also ich meine.
Naja, es ist jetzt nicht so, du verstehst mich das da nicht richtig. Ich meine, im Endeffekt ist es halt, der Spielemarkt, der wird schon seit den 90ern quasi zunehmend konsolidiert und ja, hin und
Ja,
wieder gibt
ja.
es da halt mal Riesensprünge und ja, das war jetzt mit Abstand der größte Sprung, aber im Endeffekt ist es irgendwo ein bisschen Business as usual, zumindest zu so für den Moment. Ich schätze,
Ich weiß nicht, also ich.
ich denke, das ist für Sony weniger. Ich meine, natürlich werden die jetzt viel darüber reden und viel darüber schwitzen, aber es ist jetzt halt, denke ich, keine Sache, die jetzt halt irgendwie den Spielemarkt komplett verändern wird.
Glaubt ihr
Ich
wirklich?
denke,
Also.
die Leute, die sich da mehr jetzt mehr Sorgen machen, sind halt so, keine Ahnung, sagen Leute wie Take-Two oder Leute wie vielleicht noch EA, auch wenn EA, weiß ich nicht unbedingt. Das sind jetzt, glaube ich, die, die mehr bibbern und sich fragen, was dann Microsoft nächstes Jahr kauft.
Also, ich glaube, das wird tatsächlich, also. Ich glaube, das wird den Spielemarkt schon nachhaltig verändern, weil ich finde, man sieht ja schon, und jetzt gerade daran, dass Microsofts Strategie offensichtlich ist, Studios zu kaufen und es dann vermutlich bei Game Pass anzubieten. Man hört es immer wieder so, das Game, Netflix für Gaming. Und natürlich, also ich glaube schon, dass es die Spielelandschaft dann komplett verändern wird. Immer weniger Retail, immer mehr Subscriptions, du besitzt halt nichts mehr.
Ja,
Und
gut, das ist
Microsoft.
jetzt aber, ja, das ist jetzt aber, da stimme ich zu, aber diese Veränderung sehe ich jetzt relativ wenig mit diesem Deal zusammen, weil Sony ist ja jetzt schon eine Game Pass-Sache am Plan und da waren ja schon die Gerüchte da, bevor jetzt der Kauf stattgefunden hat.
Das
Und dass
ist.
Retail weggeht, passiert jetzt schon seit über 20 Jahren, von daher.
Ja, aber also ich finde schon, dass Microsoft da, dass das das Anzeichen ist, dass Microsoft mehr darauf pushen wird und es sicherlich auch nicht der letzte Einkauf war eines Publishers oder Studios. Also ich glaube, da werden
Ja,
tatsächlich
aber
noch Sachen
selbst das ist
folgen.
halt nichts Neues. Das ist halt.
Ja,
Ich.
nee, also ich sag mal, das ist ja genauso, wie der Lukas das so sagt. Also ich meine, im Grunde genommen ist es ja, du sagst ja auch, die Veränderung ist ja so, es geht halt immer mehr ins Digitale.
Ja.
Aber Microsoft macht das ja jetzt mit, ich sag mal, mit einem riesen Hammer macht er das.
Ja.
Die kaufen die Sachen ja ein. Also ich sag mal, es wird wahrscheinlich nicht lange dauern, dann wirst du wahrscheinlich irgendwelche Spiele nur noch im Game Pass kriegen. Und wirst du die nicht digital kaufen können oder was,
Nee, das
sondern
glaube
da
ich
musst du.
nicht. Aber wenn es keine Competition mehr da gibt, glaube ich schon,
Also,
dass das so sein kann, tatsächlich.
warum sollte Microsoft die Spiele nicht verkaufen?
um mehr Abos zu verkaufen.
Ja, aber sie verdienen genauso viel, wenn die Spiele gekauft werden.
Nicht zwangsläufig.
Tatsächlich, die Verkaufszahlen von Spielen gehen oft hoch, wenn Sachen im Game Pass landen. Einfach durch die Promotion und das Marketing. Ich meine, Microsoft verdient da so oder so mit und die verdienen dann im Prinzip mehr damit, wenn die Leute die Spiele vollständig kaufen und nicht im Game Pass.
Ich weiß nicht.
Da kenne ich die sagen. Zahlen also jetzt leider nicht.
Also ich würde davon nicht ausgehen. Also ich gehe mal davon aus, dass es sich eher rentieren wird, wenn du jetzt, keine Ahnung, hast jetzt irgendein Online-Spiel, das du immer weiterspielen möchtest und wenn du das, keine Ahnung, über 3 Monate spielt, dann oder 4 Monate spielt, dass er das dann vielleicht dann hat er mehr Geld ausgegeben, als wenn er es kauft. Obwohl er es genauso lange gespielt hat, wenn er es dann nicht selber kaufen kann. Also
ich weiß nicht, ob da 3 Monate reichen für die Prozente, die sie da rauskriegen zwischen einer Game Pass, zwischen einem Game Pass-Abo und einem Kauf und dem, was sie von dem Kauf mitbekommen.
Ja, wir werden es ja sehen. Und außerdem, der Preis vom Game Pass wird wahrscheinlich auch noch stark ansteigen. Aktuell können sie ja, das hatte ich jetzt auch gelesen, der Game Pass, da machen sie eigentlich noch keinen Gewinn mit.
Ihr Verlust.
Das ist ja aktuell, aber es ist ja tragbar, also sie können es sich durchaus leisten. Ich meine, Microsoft hat wahnsinnig viel Geld, deswegen ist kein Problem.
Ich meine, das ist allgemein so komisches Marktgeschwurbel, wo ich ehrlich gesagt raus bin, weil ich meine, Amazon und Netflix sind ja auch immer Firmen, die eigentlich immer nur Geld verlieren.
Ja, das stimmt.
Aber trotzdem werden sie immer größer.
Ja, obwohl Netflix hat ja nach der letzten Preiserhöhung hatten sie ja dann endlich mal, also haben sie tatsächlich Geld verdient, also mehr als sie ausgegeben hatten von den Dingen. Allerdings machen sie jetzt wieder weniger Geld durch ihre ganzen Eigenproduktionen, weil die jetzt ihre eigenen Kosten wieder gesteigert haben. Aber das werden die wieder ausgleichen, wenn die genügend Leute gesammelt haben und dann die Preise wieder erhöhen. So funktioniert das halt. Bei Amazon ist nochmal eine ganz andere Sache. Amazon ist eher wie Microsoft, weil das halt auch so, weil die auch wahnsinnig viel Geld haben. Aber naja, gucken. Wer weiß, vielleicht ist ja auch so, dass das Amazon irgendwie so sieht, das mit dem Abo-Modell funktioniert ganz gut, dann machen die halt ihr eigenes Spiele, dann fangen die auch noch irgendwelche an. Irgendwelche
die haben doch eigenes Spiele-Abo-Modell.
Lua oder sowas?
Luna, glaube ich.
Richtig, sowas. Das habe ich ja total vergessen, ja. Aber die könnten jetzt zum Beispiel auch irgendwelche Publisher einkaufen. Ich meine, das Geld haben sie.
Die könnten das auch einfach Sony theoretisch einkaufen, wenn sie das wollten vom Geld her. Theoretisch.
Ja, Microsoft ja auch. Also von daher.
Ja gut, aber ich glaube, da ist die Mentalität, das würde nicht geschehen. Da würde ich eher glauben, dass Amazon oder Tencent oder so Sony kaufen würden.
Ach stimmt, oder Tencent, Apple. Tencent haben wir ja auch noch. Das sind ja auch so Sachen. Tencent, ja, das ist, denen gehört der Epic, ne?
50% oder so? Ja. 60%? Ich glaube nicht ganz, tatsächlich.
Ja, aber
die haben irgendwie viele anteilige Sachen. Ich glaube, das hängt dann wahrscheinlich auch mit Kartellrecht zusammen, weil ich glaube, internationale Leute würden es nicht so mögen, wenn sie, wenn da Firmen irgendwie abgehen an
China.
Ein mehr oder weniger Staatsunternehmen von China.
Ja. Aber ja, stimmt, deswegen können die das wahrscheinlich gar nicht so einfach machen, weil das halt aus einem anderen Land kommt. Naja, gut. Ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Also das, was wir hier quasi miterleben. Ich bin gespannt, wie sich das auswirkt. Ohne Scheiß, ich habe keine Ahnung, was da jetzt auf uns zukommt. Also das könnte die Spielelandschaft so ein bisschen umwälzen. Die Spiele also ich sag mal, wenn sich der Game Pass durchsetzt und Sony auch noch so einen eigenen Game Pass macht, das wird die Spiele wahrscheinlich auch nochmal verändern, weil ich meine, Plattform und ich sag mal, Bezahlmodell, das wirkt sich ja auch auf die Spiele dann halt aus. Wird wahrscheinlich dann mehr Richtung Online-Gaming gehen und Multiplayer und
Auch wenn das auch wieder so eine Konsequenz ist, wo Game Pass dann eher ein Beschleuniger ist als wirklich eine
Ja,
Veränderung.
das kann sein, das kann sein. Also ja, wie gesagt, also ich das, das die Entwicklung auch hin ins Digitale, das ist etwas, was definitiv kommt. Aber wie gesagt, also es wird ja gerade so richtig mit einem Holzhammer oder besser gesagt mit einem Vorschlaghammer richtig stärker vorangetrieben wird. Obwohl ich jetzt zum Beispiel glaube ich, was bei Nintendo wird wahrscheinlich noch lange Zeit noch physische Medien geben. Bei Sony bin ich mir nicht sicher. Bei Microsoft wird
Auch
wahrscheinlich
wenn bei
demnächst.
Nintendo sieht man ja auch schon im Prinzip dann mehr bei den Third-Party-Sachen,
Ja.
dass da physische Sachen eher unlieb sind. Ich erinnere an die ganzen Spiele, wo du ein Cartridge für die Switch kaufst und dann trotzdem noch einen Online-Download machen musst, damit die Spiele funktionieren, dann weil sie nicht so viel Geld für den Cartridge-Speicherplatz ausgeben wollten.
Ja, das finde ich unverschämt bei den, also das ist ja auch jetzt bei der kommenden Kingdom Hearts Collection, wo ja alle Spiele drauf sind. Also die sind natürlich nicht auf der Cartridge drauf, da sind glaube ich nur drei Spiele drauf, ich weiß es nicht genau. Und die anderen muss man sich alle runterladen. Anstatt einfach jetzt die größere Cartridge zu nehmen, wo dann wirklich alle draufpassen würden. Egal, aber das ist natürlich wieder ein, ja. Auch so ein Ding. Aber das kann sich natürlich dann auch mit den fallenden Preisen von Speichermedien dann wieder amortisieren. Allerdings werden wahrscheinlich die Speicherbedarf wird wahrscheinlich nochmal deutlich ansteigen mit der nächsten Generation.
Ja, aber ob Speichermedien, gut generationstechnisch wird das dann billiger werden, aber bei den Speichermedien muss man ja bedenken, Nintendo Cartridges sind ja an und für sich ein proprietäres Speichermedium.
Ja, also müssen wir gucken. Also ich gehe davon aus, dass gerade bei Nintendo wird's die nächste Generation und wahrscheinlich auch der Generation danach noch physische Medien geben wird. Bei den anderen Konsolenherstellern bin ich mir nicht so sicher. Also bei
Ja,
Microsoft glaube ich
mal
zumindest
schauen, ich
schon.
weiß nicht. Es ist halt bis jetzt noch nicht passiert, außer natürlich, dass sie es immer mal wieder versuchen mit digitalen Konsolen.
Ja, aber jetzt hier zum
Aber
Beispiel.
ganz loswerden werden sie es nicht, schon allein, weil ich meine, es gibt noch eine ganze andere Halbkugel, wo die Verhältnisse alle komplett anders sind, was.
Das ist richtig, aber da hatten wir doch letzte Woche schon drüber gesprochen hier, dass bei der die meisten von den physischen Spielen von der Xbox Series X, die haben nur die Xbox One-Version drauf und die Series X-Version musst du dir runterladen. Hier Halo Infinite sogar, da ist nur ein Download-Code drin. Da kriegst du nur eine Hülle. Na gut, es ist hauptsächlich wahrscheinlich ein Multiplayer-Spiel, aber obwohl es hat, glaube ich, auch eine ganz gute Kampagne, oder? Ich weiß es
Ja.
nicht genau.
Ja,
Keine
aber
Ahnung. Das ist
ja,
nur
wie gesagt,
digital, ich meine, es.
das ist halt auch es ist halt alles nichts Neues. Es
Ja,
ist halt alles nichts Neues, wenn man auch
ich.
halt bedenkt, dass dann wie viele Spiele mit Day One Patches rauskommen und bei wie vielen Spielen, ich meine, manchmal wird das überbewertet, wie wichtig Day One Patches sind, aber manchmal sind es dann halt wirklich substanzielle
Essentiell.
Sachen.
Das weiß ich, klar, das ist ja auch so. Aber es ist noch ein Beispiel hierbei, was mich dann auch. Ja, das ist ein Beispiel. Egal, das war das. Ich wollte nur sagen, jetzt bei die Series X ist ja schon fast rein digital, also jetzt aktuell in dem Zustand, wie sie ist. Ich meine, es werden wahrscheinlich jetzt reine Series X-Titel wahrscheinlich auch kommen, die dann nur dann auch die Version auf der Disk haben. Das wird sich wahrscheinlich noch verändern. Aber so meine Wahrnehmung ist jetzt so, Microsoft ist digital fokussiert. Also das ist rein digital. Das ist halt so meine Wahrnehmung.
Ich meine, ja klar, sind alle digital fokussiert, aber das sind sie halt schon seit vielen, vielen Jahren. Ich meine,
Ja gut, die wollten
sie
Xbox
hatten ja
One.
auch Streit mit Games, sie hatten ja auch fast jahrzehntelang immer ihre Streitigkeiten mit GameStop, wo sie irgendwie von abhängig waren, aber dann doch immer loswerden wollten. Und ich meine, im Endeffekt haben sie jetzt gewonnen. Ich glaube, GameStops gibt es auch nicht mehr viel.
Nee, ja, es sind jetzt, die wollen ja auf Merchandise umsteigen, die GameStops, also es hier weniger Gebrauchsspiele verschicken. Ich meine, Ich meine, das ist für die Publisher oder beziehungsweise die Konsolenhersteller ist es natürlich gut, wenn es halt keinen Gebrauchsspielemarkt mehr gibt. Das ist ja bei so einem Game Pass oder sowas, da gibt's das ja überhaupt nicht. Da kannst du ja, da ist es ja komplett abgegraben, weil da zahlst ja nur Nabo. Da kannst du ja nicht ein Spiel irgendwie zurückgeben, weil du hast es ja eh nicht. Aber ich weiß nicht, es ist eine unvermeidbare Zukunft, aber sie muss mir ja nicht gefallen.
Ja, ich sehe das ähnlich wie Marco. Gefallen tut es mir jetzt auch nicht, wie es aussieht zumindest.
Ja, aber jetzt
sind wir... Ich bin da auch nicht unbedingt für, aber andererseits, das sind halt so Sachen, die sind für mich halt teilweise schon lang gelaufen. Das ist jetzt halt nur ein Abwarten darauf, die Ergebnisse zu sehen.
Ja, für mich ist es
nicht so. Und ich meine, dafür gibt es dann halt andere Sachen. Ich meine, das ist halt auch die Sache, so wirklich interessiere ich mich halt auch nicht für den Activision-Microsoft-Deal, weil ich mag Activision als Firma nicht. Ich bin froh, wenn die weg sind. Das war eine Firma, die hat sich schon, die hat im Prinzip sich selbst in Sachen Spielelandschaft und Spieleabwechslung sowieso schon seit Jahrzehnten kaputt gewirtschaftet. Die haben ja im Prinzip eh alle Franchises weggeschmissen, die keinen Gewinn gebracht haben. Das war ja schon selbst damals die Sache, ich erinnere mich immer an die Sache, als das Ghostbusters-Videospiel rausgekommen ist, was dann Activision publishen wollte und die das dann abgeschmissen haben, weil sie gemerkt haben, oh, wir können daraus kein jährliches Franchise machen.
Ja, super.
Ja. Und dann musste das Atari quasi, hat dann quasi das fertige Spiel gekauft, was Activision abgeschossen hat. Von daher, Activision sind nicht meine Sympathen. Ich habe nicht super viele Activision-Spiele gespielt in den letzten Jahren.
Glaubst du, dass sich das ändern wird, dass sie jetzt quasi, dass jetzt nicht jedes Jahr ein Call of Duty kommt und wieder mehr Marken?
Ich denke, was sich ändern wird, ist im Prinzip, Activision hat ja sehr stark intern in Richtung ihrer großen Marken konsolidiert. Das hat man ja schmerzlich gehört, als hier Tony Hawk 1 und 2 recht erfolgreich waren und als Dank wurde halt Vicarious Visions in Blizzard integriert, damit die quasi Content für Blizzard-Spiele machen. Ich denke, was halt definitiv passieren wird, was eigentlich schon die ganze Zeit passiert, insbesondere wenn man sich mal bei AAA-Spielen die ganzen Abspänne anguckt und alles, ist halt, dass Microsoft durchaus so quer durch die diversen Studios nutzen wird. Das hatte man schon gesehen. Lustigerweise jetzt nicht kein perfektes Beispiel, aber bei hier dieser Matrix Awakens Demo. Da hatte ja quasi The Coalition mitgearbeitet, das Studio, was die ganzen Gears of War Spiele für Microsoft macht. Was jetzt kein perfektes Beispiel ist, weil Matrix Awakens kam jetzt nicht von Microsoft, das war jetzt kein Microsoft Spiel, Demo, was auch immer, das war von Epic, aber Da hat man halt wohl bei Microsoft auch halt gesehen, den potenziellen Gewinn dran. Und ich denke, das wird halt passieren, dass quasi durchaus die Leute, die jetzt jahrelang in den Blizzard-Minen und den Call of Duty-Minen gearbeitet haben, da vielleicht auch mal für andere Projekte abgezogen werden. Der Rest muss man mal schauen. Ich meine, an und für sich wäre halt Activision ein Studio mit sehr, sehr vielen Franchises, die schon sehr, sehr lange irgendwie auf dem Boden rumliegen. Ja, und es wäre wünschenswert, wenn dann mehr Spiele kommen. Aber ich will es jetzt nicht... Ich will es jetzt so auch nicht beschwören. Ich meine, die andere Sache... wo ich jetzt vorher nicht dran gedacht hatte, was dann auch, keine Ahnung, als Digital Foundry darüber gesprochen hat, erwähnt hat. Ich meine, eine Sache, die man auch noch bedenken muss, die man jetzt vielleicht auch noch für die Zukunft bedenken muss, wenn man so sagt, was kauft Microsoft als nächstes? So langsam wird Microsoft Game Studios zu groß, um sich selber zu managen.
Tja.
Ich meine, so viele Sachen, ja, die so unter dem Ding haben, Ist halt die Frage, wie viel Microsoft daran mitarbeiten wird. Und ich meine, bisher war jetzt auch immer so die Aussage, das war, glaube ich, die Aussage bei dem Bethesda-Kauf, und das ist zumindest die Aussage, die man von den kleineren Studios hört, die Microsoft vorher gekauft haben, dass Microsoft sich relativ wenig involviert und quasi mehr dazu da ist, zu finanzieren und dann hinterher die Finanzierung reinzuholen. Und von daher ist es dann halt auch so ein bisschen die Frage, schätze ich sozusagen sowohl im positiven, bei Activision hauptsächlich im negativen, ob sich dann wirklich so viel bei Activision ändern wird.
Ja gut, ich meine, im Grunde muss man das ändern. Ich meine, bei Bethesda war das ja so, die hatten ja finanzielle Probleme. Wenn man die einfach weitermachen lässt, dann wird es ja wohl nicht laufen. Ich meine, Microsoft will ja Geld verdienen. Da wird ja dann wohl irgendwas müssen die ja machen. Sonst funktioniert das ja nicht. Bei Activision
Ja,
ist es eine andere Sache.
ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich meine, ja, ich denke, gesamt gesehen wird sich da immer ein bisschen was ändern. Im Genauen gesehen ist es halt die Frage, wie viel sich genau ändern wird, einfach inwieweit sich Microsoft da involviert.
Ja.
Es ist halt auch immer so eine Marketingfrage und Dingsfrage. Ich meine, da bin ich jetzt halt nicht genau genug drin, um zu sagen, vielleicht hilft es auch einfach Bethesda, wenn die jetzt noch mehr Geld bekommen. So absurd das klingt angesichts dessen, was
Ja,
für
manchmal, ja, gut, das.
Arschteure-Produktionen die schon vorher hatten.
Ja, aber das stimmt tatsächlich. Ich meine, wenn du Geld auf irgendwas wirfst, das kann fruchten, klar. Das kann
Ja, ich
natürlich
meine,
klappen.
dann hättest du zum Beispiel vielleicht bei Fallout 77, was hoffentlich niemals kommen wird, hättest du dann zumindest anfangs weniger Serverprobleme oder so. Weiß man nicht genau. Und ja, wie gesagt, angesichts dessen, dass jetzt halt Microsoft dann so ein bisschen so aufgebläht ist mit Studios, ist dann halt noch so ein bisschen die Frage offen, ob sich da wirklich so viel tun wird, schon allein wegen den quasi physischen Limitationen, wie viel Microsoft sich da involvieren kann. Und das würde dann halt auch ein bisschen die Frage werfen, ob sie dann jetzt wirklich quasi im Januar 2022 direkt wieder so einen riesen Deal machen oder ob sie jetzt tatsächlich erstmal ein bisschen langsamer machen und gucken, dass sich die ganzen Sachen auszahlen, weil wie gesagt, bei Bethesda ist ja bisher noch nichts so richtig bei rausgekommen.
Soll aber dieses Jahr hier Dinge in Starfield kommen, ne?
Ja, jetzt kommen halt die Spiele. Redfall soll ja noch kommen dieses Jahr. Aber ja, das war dann halt jetzt ein Jahr, wo erstmal nichts passiert, genauso wie dass dann wie jetzt dieses Jahr auch wahrscheinlich nicht mehr viel passieren wird mit Activision, außer dass ich gehe mal davon aus, dass jetzt sehr viele Spiele von dem Katalog auf Game Pass erscheinen werden. Aber solange es denen nicht gehört, können sie ja noch nicht viel machen. Das heißt, das
Ja,
nächste Call of Duty, denke ich, wird definitiv auf der PlayStation erscheinen. Vielleicht dann sogar noch das übernächste, weil
da ist halt
ja,
die Frage.
nach der Übernahme wird die Umstellung wahrscheinlich auch so ein bisschen
Wenn
seine
die
Zeit
überhaupt dann
einnehmen.
noch
Es ist
vielleicht
halt
machen.
wirklich im Prinzip, wie du, Marco, vorhin gesagt hast, man müsste quasi wirklich, wirklich sehr viel weiter gucken. Man müsste halt gucken, wie es in 5 Jahren oder so aussieht.
Ja. Ja, aber vielleicht ist es ja auch so, dass die jetzt tatsächlich mal, dass die Call of Duty Studios mal was anderes machen lassen. Vielleicht gibt es dann nächstes Jahr einfach mal kein Call of Duty, weil das wäre vielleicht.
Ich meine, das wäre durchaus positiv, wenn sie mal andere Sachen machen könnten. Ich denke, das ist ja auch immer eine positive Entwicklung. Ich glaube, das ursprüngliche Call of Duty Studio, wie hießen sie nochmal?
Ja, ich will
Treyarch?
mal.
Treyarch?
Nee,
Oder?
nicht Treyarch,
Nee,
du
nicht
meinst
Treyarch.
die jetzt Titanfall
Infinity
gemacht haben,
Ward?
ne?
Infinity
Infinity
Ward,
Ward,
genau,
genau.
Infinity Ward. Ich meine, die sind ja auch ein wenig aufgeblüht, nachdem sie Call of Duty verlassen hatten.
Ja.
Die hatten dann Titanfall 2 gemacht, beziehungsweise Titanfall 1 und 2. Und 2 ist meiner Meinung nach ein sehr fantastisches Spiel. Und
Muss ich noch spielen?
auch wenn nicht viel drüber berichtet wird, Apex Legends scheint ja auch sehr gut zu laufen.
Ja, das ist auch, ja, es ist sehr erfolgreich, das stimmt. Das kann ich ganz mit Fortnite
Von
mithalten, aber ist schon sehr
daher ja, es
erfolgreich,
ist
ja.
definitiv meine Hoffnung dann, auch mal wieder ein bisschen ein breiter gefächertes Activision und Blizzard zu sehen. Ich meine, wäre halt mal wieder unterhaltsam, wenn irgendwie ein Blizzard RTS rauskommt oder ein neues Pitfall.
Ein neues Pitfall,
Ihr
ja,
seid
das
sehr
wäre.
begeistert von einem neuen
Ja,
Pitfall. Pitfall habe ich nie gespielt.
es gab mal so ein 3D-Pitfall, was man versucht, also Pitfall Harry 3D oder ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Das war ja furchtbar.
Oh ja, das 3D war furchtbar, aber ich fand das Mayan Adventure ganz okay, das was damals für SNES und Genesis rausgekommen ist,
Okay,
für
das hatte
Mega
ich nicht
Drive.
gespielt. Das hatte ich nicht gespielt. Aber ja, ich meine, die Activision hat noch so viele Marken. Also da kann man tatsächlich noch viel mitmachen. Mal schauen, mal schauen.
Schon. Aber
Ja.
ja, im Endeffekt halt trotzdem irgendwie, also richtig interessiert es mich nicht, weil halt in meiner persönlichen Meinung interessiert mich Activision nicht und ich werde auch Activision nicht nachweinen. Ich schätze, das Einzige, was halt so eine Sache ist, aber da bin ich eh schon davon ausgegangen, ja, irgendwann wird Game Pass teurer werden.
Ja.
Und auch wenn das Leute nicht gerne hören, meiner Meinung nach ist es dann wahrscheinlich, auch wenn es teurer ist, immer noch ein guter Deal. Da müssten sie schon sehr stark den Preis anziehen. Aber ja, im
Ja,
Endeffekt kann man
100.
ja eh nur sagen, die ganzen Firmen sind nicht deine Freunde. Und
Ja.
zumindest ist der eine Vorteil bei Game Pass, wenn es irgendwann zu teuer wird oder so, dann kann man halt abspringen.
Ja. Also im Grunde genommen ist es ja so, die müssten, also von dem Preis her, wenn man das mit Netflix vergleicht, Netflix kostet jetzt, wie viel kostet das jetzt? 10 Euro, 15 Euro? So in den Dreh?
Ah, 12,
Die haben es
12
nochmal erhöht oder
12,
wollen es nochmal
12.
erhöhen? Zwölf.
Ich glaube, es gibt irgendwie ein Billig-Abo für 9,99 und ich glaube, das normale kostet irgendwie 13 Euro und ich glaube, das Premium Super Duper 4K-Abo kostet irgendwie 16 Euro oder so.
Ja, kann ich weiß gar nicht mehr genau. Ich habe Netflix, aber ich weiß gar nicht, was ich zahle. Das ist echt irre. Naja, aber da ist es ja, der Preis ist ja ungefähr so teuer wie halt, als würdest du halt ja pro Monat einen Film kaufen. Also das ist der Preis von einer Blu-ray oder von zwei DVDs. Im Grunde müsste der Preis für das Abo dann für damit sich ein Game Pass rentiert, in derselben Preisklasse spielen, für einen Vollpreistitel quasi. Halt, dass der Preis dann ja wie ein Vollpreistitel oder ein Halbpreistitel, also 40, 50 Euro dann im Monat kostet.
Ja, selbst das, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ist halt wieder so eine wirtschaftliche Rechnung
Ja,
insbesondere,
das lässt sich schwer abschätzen.
weil
Kommt
dann
auch
ja
auf
noch
Kon
verschiedene Sachen dazu kommen.
Ja, es kommt auch auf Konkurrenz an. Das wäre auch noch eine Frage so in die Runde. Glaubt ihr, dass das wenn sich der, das, ich, na gut, im Grunde hat sich der Game Pass ja durchgesetzt. Das ist ja jetzt schon da. Sony zieht ja dann auch nach. Glaubt ihr, dass da noch irgendein anderer Hersteller noch was vom Kuchen abhaben möchte und was Ähnliches macht? Also,
Ich
keine Ahnung.
meine, Ubisoft hat es ja versucht. Mit Ubisoft Plus, meine ich, heißt das. Sehr
Ja,
kreativer Name.
gut.
Und das scheint nicht wirklich hingehauen zu haben. Und derzeit gibt es Gerüchte, ob die nicht zumindest bei Game Pass so mit Microsoft zusammenarbeiten wollen wie mit EA. EA ist ja quasi auch so teilweise im Game Pass integriert
Ja,
und
ist drin.
teilweise separat.
Ja. Nee, ich dachte jetzt eher so an einen externen, was für, keine Ahnung, Apple oder Epic
Apple
oder
hat es ja auch
sowas.
schon versucht mit Apple Arcade.
Ja, gut, das gibt's ja immer noch, das funktioniert ja auch. Aber ich meine jetzt eher,
Aber ja, ich meine, das ist das Lustige. Du fragst jetzt nach großen Konkurrenten. Im Prinzip versuchen es alle. Die einzigen, die es bis jetzt noch nicht so richtig versucht haben, und selbst die haben ja einen Abo-Service, ist halt Sony.
Ja.
Und Sony hat halt auch
Ja.
PlayStation Now, was im Prinzip dasselbe
Ja.
ist wie Game Pass.
Ja, gut. Dann sagen wir einfach mal, wenn Apple jetzt mit ihren Apple Arcade jetzt das dümpelt so vor sich hin, aber die sehen jetzt hier so Microsoft, die machen jetzt hier den großen Reibach oder die durch den Kauf jetzt von den Publishern, dass die dann halt auch sagen, ja gut, das hat jetzt so gut funktioniert mit dem Kauf von Publisher, dann machen wir das jetzt auch. Dann kaufen die halt dann auch, keine Ahnung, EA, Ubisoft oder THQ Nordic oder was weiß ich.
Ja, auch wenn, da ist halt die Sache bei, wenn du jetzt Apple speziell nehmen willst, die müssten halt quasi in einen neuen Markt einsteigen.
Ja, klar, die
Und
kämen
da
schon
hatten sie
aus.
schon in der Vergangenheit immer mal wieder Schaden mitgenommen. Sie hatten ja schon mal versucht, eine Konsole zu machen. Das hat nicht so richtig hingehauen. Sie hatten versucht, Spiele in Eigenproduktion zu machen. Das hat nicht so richtig hingehauen. Jetzt hat es ein bisschen
Ja,
hingehauen mit New World.
ja, wir gehen aber jetzt hier von einem eigenen Verkaufsservice halt an. Gut, das ist natürlich dann etwas, was dann auf den Plattformen dann angeboten werden muss. Ich meine, Microsoft hat natürlich den wahnsinnigen Vorteil, dass die halt eine eigene Plattform haben, also zwei sogar. Ich meine, die haben ja noch den PC, wo die halt ihre Sachen anbieten können. Also ich meine, auf dem PC könnte dann halt ja, Apple dann halt dann auch mitmischen, weil das ist ja eine offene Plattform ist, wo jeder sein Ding, seinen Braten anbieten kann. Also auf die Xbox kommen die dann zum Beispiel nicht. Das würde Microsoft ja gar nicht zulassen, dass die, keine Ahnung, den Apple Arcade Pass dann halt auf der Xbox anbieten. Oder auch halt auch auf Sonys Konsole. Das würden die wahrscheinlich auch nicht zulassen wollen. Vor allen Dingen, wenn die jetzt noch ihr
Na,
eigenes Ding haben wollen.
andererseits weiß ich nicht. Ich meine, EA's Game Pass ist ja quasi auf der Xbox und auf der PlayStation.
Auf
Vielleicht
der
ist das so
PlayStation.
ein bisschen. EA Access ist doch auch auf PlayStation.
Ich glaube nicht, oder? Oder war das
Ah,
EA?
ich bin mir
Bin
auch
mir
gerade
ziemlich
unsicher.
sicher, dass EA Access auf PlayStation ist.
Warte, muss ich mal gerade nach Google. PlayStation. Mitgliedschaft aufzählen, Mitgliedern, Xbox, PlayStation. Tatsächlich, ist auch auf der PlayStation.
Ja, Play heißt es inzwischen,
Ja,
ja,
EA
okay.
Play. Aber ja, gut, das ist. Eigentlich ist das ja nicht so
Vielleicht,
richtig, weil.
ich meine, vielleicht ist das so ein bisschen die Zukunft, dass dann, dass dann tatsächlich irgendwie so der Ubisoft
Ja.
Plus Service und was auch immer Amazon dann macht, dann quasi vielleicht in so einer Halbgemeinschaft bei sind, wie es halt mit EA ist und dann können sie sich immer noch offen
Ja.
lassen, auch mit PlayStation zu kooperieren.
Ja, ich weiß nicht genau, wie da das Geld dann fließt. Ich meine, bei den klassischen Modellen ist es ja relativ eindeutig, die Hersteller wollen auf der Konsole ein Spiel veröffentlichen und müssen dafür Geld zahlen. Zahlen die dann eine Grundgebühr oder irgendwas? Oder ist das. Ja, gut, das können wir
Ja gut,
wahrscheinlich gar nicht diskutieren.
das wird niemand wissen. Das sind halt
Das. Ja.
vertragsrechtliche Sachen, die halt sehr hart unter Sachen sind. Aber ich sag mal so, dadurch, dass ich ein Xbox Game Pass Ultimate Mitglied bin, zahle ich wahrscheinlich auch mehr Geld an EA mit der EA Play Integration, als ich normal zahlen würde. Vielleicht.
Ja,
Ja
das ist
doch,
dann
wahrscheinlich schon.
schon eine komische Welt, wenn du halt auf du zahlst ja quasi an den ja an den Anbieter, also an den zum Beispiel an den wenn du jetzt EA bist, du zahlst ja dann an Microsoft das nicht, du zahlst ja nicht, Microsoft zahlt dich, dass du halt Spiele anbietest von dir auf dem Pass und die Spieler kaufen den. Das ist ganz komisch. Also, wo das Geld in welche Richtung fließt.
Ich
Aber.
meine, im Prinzip ist es halt nur eine verschärfte Version von anderen Sachen. Das ist halt genauso wie, wie sie sich bei Call of Duty ja jahrelang immer wechselseitig Sony und Microsoft da irgendwie exklusive Inhalte und sowas eingekauft haben
Was auch furchtbar ist, ne?
oder halt Exklusivverträge und im
Ja.
Prinzip ist das ja auch nichts anderes wie, also im Endeffekt ist Game Pass ja auch irgendwo ein Mikrokosmos von dem, was Publishing vorher war. Sie zahlen dir eventuell Sachen, also dir als
Fanboys.
Publisher oder als Entwickler, dass du bei deren Plattform reinkommst und dann nehmen sie aber halt gleichzeitig ein bisschen was von deinem Gewinn ab.
Ja, welcher Gewinn dann, wenn du hast ja keinen Gewinn mehr, weil du hast ja nur Abogebühren.
Na gut, du hast halt die Anteile an dem Abo.
Ja, das ist bei. Oder kriegen die vielleicht durch Microtransactions noch Anteile? Ja, wahrscheinlich sogar.
Ja, Microtransactions noch, das ist ja auch die Sache. Microtransactions sind ja normalerweise bei Game Pass nicht mit drin.
Ja, da kann man dann halt auch noch ein bisschen abzapfen. Aber ich sag mal, wenn du als Microsoft ja, dir als Publisher Geld geben, damit du auf der Plattform bist, damit du einen Anreiz hast, dass die Leute
Ja,
dir Geld geben.
aber du wirst dann halt ja trotzdem permanent bezahlt von Microsoft. Du kriegst dann halt einen Anteil von den Abo-Gebühren. Wie sie das genau machen, das weiß so
Ja.
keiner und will keiner, beziehungsweise es wissen Leute, aber es wollen Leute nicht so richtig sagen.
Ja, es
Ich
ist,
meine, es ist halt genauso, wie wenn du ein Musiker bist und bei Spotify bist.
ja, das, da gibt es genug Beispiele, wo
Hoffentlich,
man sagt.
mit besseren Konditionen als bei Musikern, weil bei Musikern ist das ja
Ja,
mit
also
den Anteilen
aktuell,
immer sehr armselig.
ja, aktuell offensichtlich, weil die ganzen Publisher, die sagen ja, dass sie dadurch ja sogar mehr Geld einnehmen. Und die Spieler sagen, dass die weniger Geld ausgeben. Allerdings wurde ja auch schon jetzt, das war noch eine andere Diskussion, habe ich die gelesen oder in einem Podcast gehört, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Dass Microsoft ja aktuell zurzeit noch kein Geld damit verdient, dass die aktuell, dass es noch ein relativ großes Minusgeschäft ist, was sie sich allerdings problemlos leisten können. Das ist, da hatten die ja auch
Genau, aufgrund
geschrieben.
ihrer
Und ich meine, wo
großen
dann halt auch
Gewinne.
irgendwie, wie gesagt, das sind halt alles sehr hohe Sachen. Das wird dir wahrscheinlich selbst ein normaler BWLer nicht erklären können, auf den Dimensionen, wie das läuft. Ich meine,
Ja, das ist ja wie gesagt,
da
dass
stehen ja noch viel mehr Sachen hinter. Bei Microsoft steht ja offensichtlich dahinter, dass dann Leute mehr Xboxen kaufen, idealerweise, aber dann sind sie auch zufrieden, wenn Leute einfach mehr auf dem PC spielen.
Das ist denen ja relativ egal. Das
Und dann haben sie
ob's.
halt eventuell auch Einnahmen halt in anderen Sektoren halt mit eben Windows und was auch immer noch für andere Sachen sie gekauft haben. Microsoft kauft ja auch andere Sachen.
Ja,
Außerhalb
das.
von Spiele
Ja,
Publishern.
klar, es ist ein Riesenapparat. Ja, kommen wir langsam mal zum Schluss. Ich werde langsam müde.
Ich habe tatsächlich noch eine News, wenn
Eine
ich
News, dann hau die
gelesen
doch raus,
hatte.
dann hau die raus.
Und zwar wurde wohl versehentlich die PSN-Seite von Ghostwire Tokyo mit einem Release-Datum versehen. Und es erscheint wohl nun am 24.03. Ist zumindest das, was auf der Seite stand. Es wurde jetzt gefragt, also Sony angefragt und Bethesda, ob es ein Fehler war. Wurde aber jetzt noch nicht bestätigt. Nur als kleine Info.
Ich
Das wäre
meine,
schon gut.
passt ja ganz gut ein Microsoft-Spiel, was dann erstmal exklusiv auf der PlayStation erscheint.
Ja.
Ja, so wie Deathloop. Ja. Aber gut, ja, 14.3. ist ja gar nicht mehr so lange hin, ne?
Nee,
Das ist
2 Monate tatsächlich nur noch.
entgegen von ich will Ghost Loop sagen. Nein, wie hieß das nochmal? Deathloop. Interessiert mich Ghostwire tatsächlich ein bisschen mehr, weil es ein bisschen interessanter aussieht. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Könnte
Und weil
gut werden.
Tokio hintersteht.
Nicht unbedingt deswegen, aber
Ja.
es hat ein, das Szenario ist ja sehr japanisch halt. Ist ja auch ein relativ japanisches Studio, obwohl inzwischen nicht mehr so ganz, weil es sind ja viele von den Entwicklern sind ja da abgehauen. Und ja, aber ich denke mal, es wird trotzdem noch ein relativ japanisches Spiel sein. Ich bin bis jetzt neugierig. Ich habe nicht gesagt, dass ich es sofort kaufe. Ich warte auch erstmal ein paar Tests ab, weil das ist so ein Spiel, das kann ich schlecht einschätzen.
Ja, geht mir ähnlich. Also es sah schon interessant aus, aber so First Person Supernatural Horror ist so, weiß nicht. Also ich hätte
Ja,
lieber
ich
ein
weiß.
Third Person Spiel.
Ja, Third Person. Ja, ist bei mir grundsätzlich lieber. Allerdings habe ich auch nichts gegen First Person. Da fällt mir ein, ich muss noch immer Resident Evil Village spielen.
Ui, ja, schnell.
Ja, das ist auch so ein Spiel, wahrscheinlich, wenn ich bei mir noch in die Top-Liste gekommen wäre. Aber, ja. Jetzt spiele ich erstmal Mary Skelter 2. Der Backkatalog. Und danach wahrscheinlich dann Mary Skelter Finale, weil ich es mir direkt kaufen werde. Ja, mal gucken. Egal. Habt ihr noch irgendwas oder kann ich euch in die Nacht entlassen? Es ist.
Nun kannst du uns entlassen.
Das
Oh nein.
in die Nacht entlassen. Also
In die Nacht entlassen.
Okay.
entlassen möchte ich euch nicht. Ja, dann bedanke ich mich für die interessanten Meinungen. Gerade von dir, Jan, weil du noch so müde bist, dass sie dich jetzt hier so ein bisschen gequält haben,
Ah,
noch
passt
doch da
schon, passt
Podcast
schon.
teilzunehmen. Aber
Passt schon, ihr dürft mir halt keine schweren Fragen stellen. Was, zum Beispiel, was ich gespielt habe.
ja, das ist gut. Dann verabschiede ich mich von euch beiden und auch von unseren Zuhörern. Und wie immer, wenn ihr irgendwelche Fragen habt an uns oder Feedback, dann schickt es an podcast@gamondo.de. Wir freuen uns über jeden Brief, E-Mail. Bis dahin dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Ciao, ciao.